So, willkommen wieder zurück zu Roman State University, euer College Football Podcast des Vertrauens. Gegenüber von mir sitzt wie immer Dominik Eberle, ehemaliger Kicker Legend der Utah State, ehemaliger NFL-Kicker.
Dominik, das hypst mich zu viel.
Ja, warum hypen? Man muss doch mal, vielleicht hören ein paar neue Leute rein, vielleicht, ne, so, man kennt uns vielleicht nicht, ich weiß nicht, aber deswegen wollte ich noch einmal sagen, er sitzt gerade gegenüber, wir nehmen ja immer im Roman Tech Quarter auf, wir sind auch gerade wieder am Start, es ist 17 Uhr, Dienstag, 1. Oktober. Dominik, wie geht's dir?
Bestens. Ja, ich will gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das Spiel von Georgia und Alabama war ja sowas von unglaublich geil.
Dives du direkt rein jetzt, oder was?
Ja, was? Ey, wir müssen jetzt halt nicht eine kleine
so
Intro.
Gar kein Smalltalk, einfach nur so, Digga, Georgia gegen Alabama.
Mal ganz ehrlich, ich beherrsche mich im Büro, um nicht mit dir über dieses Spiel zu reden, das weil stimmt. Ich das für den Podcast jetzt einfach mal mich behalten wollte, dass wir drüber reden können, und das hat mir einfach das ganze Wochenende so geil angemacht. Ich habe nur gute Stimmung gehabt wegen dem Spiel. Also das nur wirklich, gute Stimmung.
Ich habe auch, also ihr wisst ja, wir erzählen das ja oft, Dominik, ihr schreibt mir ja viel generell auch so und immer am Wochenende so oder so und Samstagabend so oder so, und dann kriege ich immer 1000 DMs von irgendwie Dominik, der mir irgendwelche auf Instagram irgendwelche Reels schickt, auf WhatsApp irgendwelche Nachrichten und denkt, ey Bruder, du musst dir das Spiel angucken, das, was geht da gerade ab, und wir schreiben so die ganze Zeit hin und her, und ich weiß gar nicht mehr was, ich habe noch einen Screenshot davon gemacht, was du mir geschrieben hast.
Ja.
Irgendwie Sonntag um 5 Uhr morgens oder so. Genau. Hast du mir noch geschrieben? Warte, schau das mal nach.
Genau, ich schau das direkt mal nach.
Das war so lustig.
Ich habe dir erst am Samstag geschrieben, schaust heute Bama, oh mein Gott, Ole Miss. Ole Miss kommt ja auch darüber.
Ja, reden.
So 21.30 Uhr. Und dann Sonntag 5.15 Uhr in der Früh. Bruder, was geht ab in Alabama? Tu mir den Gefallen und schau das Spiel direkt an, ohne das Ergebnis anzuschauen.
Habe ich auch gemacht. Also ich habe es nicht live geguckt, weil es war ja 1.30 Uhr für, glaube ich, Kickoff von Samstag auf Sonntag. Ja,
1.30 Uhr.
Deswegen habe ich es nicht live geguckt. Ich bin nicht dafür wach geblieben. Ich habe es Sonntagmorgen direkt geguckt, und ich muss sagen, deine Nachricht hat nicht enttäuscht. Das war auf jeden Fall Game of the Year bis jetzt und wird wahrscheinlich auch bleiben, wenn man jetzt die Saison Revue passieren lässt. Aber du musst erstmal vielleicht, bevor wir in das Spiel diven, kurz deine Story erzählen, weil du bist ja eingeschlafen, oder?
Ja, also ich...
Du musst kurz erzählen, bevor wir in das Spiel
diven. Wir gehen mal über die Spielanalyse und alles gleichzeitig. Ich habe richtig Bock, 31, geil, boom, Spiel fängt an. Und direkt Alabama mit einem Drive, Statement, Touchdown. Ich denke mir, oh, Alabama kommt genau, direkt genau, rein.
Du musst kurz einordnen vielleicht, weil Georgia ja an 1 gerankt, die 2 gerankt war. Like Strongers waren ja mit 1 gerankt und Alabama waren 4 gerankt. Und deswegen war ja schon so ein, wäre es ein, von vornherein war ja diese Idee, wäre es ein kleiner Upset, wenn Georgia verlieren würde und Alabama gewinnt. So, und deswegen sagst du jetzt, es war halt überraschend, dass Alabama direkt rausgekommen ist und sagt so, shit, direkt Touchdown und in your face, weil das ja die ganze Zeit die Storyline war, auf die alle gewartet haben. Kann Alabama mit Georgia mithalten oder
genau,
nicht?
Genau, und vor allem diese Defense, die Bulldogs-Defense, über die redet ja jeder. Und die letzten paar Male, wo Georgia Alabama gespielt hat, war es eher, die müssten sich so reinfinden, die Defense spielt zwar gut, aber können wir da irgendwie durchkommen? Aber nee, dieses Mal war es komplett andersrum. Und es war einfach so eine schnelle Attacke, die Alabama hatte mit Jalen Milroe, dann mal Ryan Williams und die anderen großartigen Receiver. Die O-Line von Alabama, über die redet keiner, und die war geil. Also gab es mehrere Momente, wo ich auch gesehen habe, wo sie wussten, okay, Michael Williams ist hier drüber über mir, ich nehme ihn 1-1. Und dann schickt der Offensive Line, also linke Tackle, ihn weg, dass er zurück in die Mitte gehen kann, dass er noch ein extra Blocker ist da. Und die Crimson Tide haben einfach sowas von unglaublich gut angefangen, und es kam dann eins nach dem anderen. Auf einmal schaue ich auf den Score und ich denke mir, 28-0? Hä? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass Alabama hier zu Hause gegen Georgia einen Blowout macht ohne Ende. Und nach dem 28-0 bin ich kurz eingeschlafen. Ganz ehrlich, dachte ich mir, ja, okay. Ach,
das war auch der Halbzeitscore, ne?
Ein Touchdown vor der Halbzeit noch. Es war 28.
Aber von Georgia, ne? Ja, okay, dann war es 28-7, okay. Dann war es, ja, okay, du hast recht. Aber trotzdem 28-7 zur Halbzeit ist schon ein Statement.
Ist deutlich. Und da dachte ich mir direkt, okay, ja, ich bin eingeschlafen, aber ich habe erstmal einen Wecker gehabt, dass ich dann zum vierten Quarter wieder wach bin. Und B, dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr in der zweiten Halbzeit von Georgia. Und dann gingen sie 30 zu 7 in die Halbzeit. hab dann die Highlights und so angeschaut und dann wache ich auf, wie der Kommentator ein bisschen ausrastet. Und das war, nachdem Georgia dann zurückgekommen ist ein bisschen und dann stand es 33 zu, ich glaube, 20?
Ja, 24, stand die auch zu 24 oder so?
Ja, kann sein.
23? Also ich red mal weiter, ich gucke es währenddessen direkt nach auf ESPN.
Ja, und dann, ja, auf einmal dachte ich mir, wow, jetzt bin ich wach, weil jetzt kommt Georgia wieder ein bisschen zurück, das Spiel ist wieder ganz eng im vierten Quarter und dann viertes Quarter direkt nochmal, Carson Beck legt wieder drauf. Und irgendwie hat sich das dann so angefühlt, als ob Alabama jetzt auf einmal nach vorne nichts mehr machen konnte. Und ja, die haben dann zu dem Zeitpunkt nur ein Field Goal im dritten Quarter gehabt. Und im vierten Quarter kommt einfach Georgia. Die kommen, rollen. Carson Beck spielt richtig gut für einen Moment. Und du hast dieses Momentum-Shift richtig mitbekommen. Und auf einmal schaust du das Spiel an und denkst, wow, Georgia hat den Ball schon wieder. Die können jetzt sogar in Führung gehen gegen Alabama. Hä, stand gerade 28-0. Wie kann das sein? Naja, dann kriegen die so eine tiefe Bombe. Carson Beck wirft einen unglaublichen Ball. Und auf einmal dreht er sich durch ein paar Tackles und geht rein für einen Touchdown. Und dann steht es 34-33.
Für Georgia in dem Moment, was ja absurd ist.
Ich bin hellwach. Es ist, wie gesagt, 5.10 Uhr zu diesem Zeitpunkt. Ich bin jetzt hellwach. Denke mir, wow, was geht hier ab? Was für ein geiles Spiel. Kann Alabama jetzt einen Field Goal Drive machen? Ne? Die sagen dann einfach, wisst ihr was? Erster Spielzug, nachdem Georgia das Momentum genommen hat. Tiefe Bombe zu unserem 17-jährigen Ryan Williams.
Über den müssen wir eh nochmal separat reden, aber...
Und der macht den geilsten Catch, den ich jemals gesehen habe. Also ich habe ihn auch wirklich retweetet, ich habe ihn überall geshared.
Wirklich, es war ja right side, so Sideline, er geht raus und dann ist er abgesprungen, dreht sich, während er den Ball catcht. Dann der Defender im Prinzip in seinem Rücken ist, dreht sich dann weiter, der Defender war schon von ihm separated, macht dann noch den 1, Benuf, dass die beiden Defender waren, da war er double, ja, so halbe Double Coverage. Dann beide Defender laufen ja eigentlich gegeneinander. Er rennt weiter die Sideline runter, war dann sogar noch schneller als die beiden und läuft in die Endzone.
Also der
das waren 75 Jahre Touchdown.
Der ganze Touchdown, also die Pirouette an der Sideline, mehr
geht's ja nicht.
Die Körperbeherrschung, die man da haben muss, dann beide Füße erstmal inbound, aber er hat es dann so geschickt gemacht, dass er dann nicht out of bounds geht nach dem Catch, sondern kann weiterrennen. Und der witzigste Tweet, den ich drüber gesehen habe, war, hast du schon mal Kevin allein zu Hause geschaut?
Ja, klar.
Ja, das ist genau die Szene, wie er diese zwei Einbrecher austrickst, so, und die gegeneinander reinrennen.
Stark.
Und er rennt dann einfach weiter. Und dann nimmt er ja sogar sein Mouthpiece an der 20-Yard-Line oder so raus, dass er jetzt halt schon celebraten kann, währenddem er immer noch beim Sprinten
ist. Ey, das habe ich gar nicht so aufgeachtet.
Das ist so geil. Und ich dachte mir, der ist 17 Jahre alt. Ja. Der ist 17 Jahre alt. Und der kann.
Da haben wir heute noch ein Brot drüber geredet, dass er ja eigentlich in 2 Jahren für den NFL-Draft sich anmelden könnte. Und er wäre dann einfach 19, würde dann 20 werden, aber er wäre ja der jüngste NFL-Spieler.
Ja, mit Abstand.
Der in dem Moment dann in der NFL wäre.
Und vor allem so. Also.
Und der wäre ja auch schon, da müssen wir ja auch noch drüber reden, ich habe da auch noch was geschickt. Ein Zitat von, ich weiß nicht, glaube ich, war ein NFL-Executive oder so. Das, was ich dir geschickt habe mit Jeremiah Smith und Williams. Ja, müssen wir ja noch drüber reden, aber also, der ist 17 und macht so einen Clutch-Play in so einem wichtigen Spiel.
Und wir haben auch drüber gesprochen letzte Woche. Hey, wie wird Ryan Williams spielen? Das ist sein erstes Big-Time-Game. Alter, wir kommen dann nochmal zu ihm, weil er ist einer der Top-Performer. Aber ja, Jim Nagy, er ist ein großer Scout für diesen Reese's Senior Bowl. Und er hat dann getweetet, ja, wenn Ryan Williams sich entscheidet, im Senior Bowl zu spielen, wäre er erst 19. Und dann jede Reply war, Bruder, der spielt nicht im Senior Bowl. Alter Schwede.
Also, ja, da musst du vielleicht auch kurz drüber reden, weil Senior Bowl ja auch für viele nochmal eine Chance ist. Jetzt kommen wir so ein bisschen von diesem Spiel weg, aber ich glaube, wir müssen viele Sachen noch mal so in den Kontext setzen, damit vielleicht, wir haben ja auch immer wieder Leute, die von der NFL kommen und College Football noch nicht so familiär sind mit den ganzen Begriffen und warum das jetzt so ist, dass ja der Senior Bowl für viele als Chance genutzt wird, nochmal sich zu zeigen und den eigentlichen Draft-Stock vor dem NFL-Draft zu erhöhen, damit wenn du da eine gute Leistung bringst, weil du hast ja auch immer zwei NFL-Teams, die den Coaching-Staff bilden.
Ja.
Und dann hast du erstmal da den Vorteil, dass sie sich wirklich hautnah kennenlernen, auch im Training und in einem Spiel. Plus, Du hast natürlich nochmal gegen alle anderen Seniors dich ein bisschen beweist, hast nochmal extra Tape und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich auch nochmal verletzen. Und genau. Das ist halt bei ihm der Grund, warum er dann sagt, shit, sein Draftzeug wird eh schon durch die Decke gehen, wo er das erstes nicht nötig hat und dann hat er nur das Risiko, dass er sich verletzt, was keinen Sinn für ihn macht. Also deswegen hast du es gerade gesagt.
Genau, also das Senior Bowl ist schon wichtig und vor allem für die Interviews. Man will trotzdem hingehen, dass
Interviews
man sich eins
auch.
Gegen eins genau. Interviews machen kann, aber wenn man im Falle schon weiß, dass man Top 5 Pick ist, dann
genau, also das ist dann einfach nur, das Risiko ist viel, viel höher als das, was du eigentlich dann daraus genau. bekommst, wenn du so ein guter Spieler bist. Ja. Das schon, also da sind halt viele so Second Round, Third Round Picks, die dir vielleicht noch hoffen, dann in die erste Runde zu rutschen, wenn sie eine gute Performance machen und vielleicht Fourth oder Fifth Round Picks, die dann versuchen, noch ein bisschen höher zu kommen. Das ist sozusagen daher ein bisschen die Geschichte und die Intention dahinter, warum Spieler zum Senior Bowl gehen und was der Sinn dahinter ist. Nur mal so als kleiner Exkurs vielleicht dazu. Aber das Spiel, ich habe Sonntag mir angeguckt, du hast mir geschrieben und ich war wirklich so Frühstück fertig gemacht, ich war so, ich muss jetzt direkt das Spiel jetzt gucken. Ich setze mich hin, das war ja auch irgendwie 23 Minuten Highlights oder so auf YouTube, das war ja die Extended Version. Das war eigentlich so ein bisschen wie Game in 40, so gefühlt, weißt du, wie für Game Pass. Das finde ich aber immer geil, das College Highlights so perfekt, also wirklich, du riechst ja alles mit, ich liebe das.
Ja,
und ich gucke mir das an und ich war auch nur so, Bro, du kannst mir, ich habe ja den Score vorher nicht gesehen. Du hast mir extra geschrieben, guckst dir einfach an. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es genauso gemacht. Und dann war ich auch nur so, als ob Alabama jetzt Georgia eine Klatsche gibt. Nein, das kann, wie, das ist gerade, weil ich dachte, deswegen rastest du so aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich hab erwartet, dass das bleibt. So, weißt du, ich war irgendwann so, boah, 28
geht 70-0 aus oder so, genau.
Was macht Alabama jetzt mit Georgia? Das kann nicht sein. Und auf einmal wird es dann nochmal krasser, weil sich's ja dann gedreht hat. Also, ich habe danach echt gedacht, das war eins der Spiele. Man hat ja immer so ein paar Spiele im Kopf, wo du sagst, so, weißt du noch, vor 6 Jahren, als Penn State gegen, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, du hast immer noch so ein paar Spiele, die man selbst im Kopf hat, wo man sich denkt, boah, vor irgendwie sechs Jahren, das eine Spiel, das war crazy. Und genau so ein Spiel war das jetzt. Das ist ein Spiel, wo wir in 6 oder 7 Jahren drüber sagen, ey, weißt du noch, damals Georgia, Alabama, in Woche 5, crazy. Weißt du, so.
Genau.
Genau so wird es. Das ist so ein Spiel.
Das war so ein Moment, wo man sich nur erinnern kann. Wir haben vor der Saison schon angesprochen, Bama mit neuem Head Coach, sind die wirklich noch so stark, bla bla bla. Wir beide haben gesagt, ja, es ist immer noch Alabama. Ziemlich viele sind auch geblieben und auch die Recruits schauen nice aus. Kalen DeBoer ist ein Top-Coach. Und Kalen DeBoer, also jetzt müssen wir ihm mal seine Blumen geben, also richtig loben. Er hat gegen Steve Sarkisian, Dan Lanning und jetzt Kirby Smart. Da ist vielleicht noch ein Coach mit dabei. Also all die Top-Coaches im ganzen College Football hat er noch kein einziges Spiel verloren. Das muss man jetzt mal sagen. Hey,
we're not familiar with your game, brother.
Wenn man einen Top-Coach crazy. Wie DeBoer hat und er es schon gegen andere Top-Coaches bewiesen hat, ja, dann hat er wirklich. Man hat jetzt auf einmal das Gefühl, dass ja, Saban ist zwar weggegangen und er war auch beim Spiel, er war sehr emotional mit dabei, also hat einfach das Spiel so komplett, wie Saban es anschauen würde, angeschaut. Und ja, DeBoer ist halt einfach dieses gepflückte Talent von Coach, wo man jetzt sagt, ja, bei Alabama für die nächsten 20 Jahre wird es gut sein.
Ich habe auch das war der lustigste Kommentar, glaube ich, den ich zu dem ganzen Spiel gelesen habe. Das war der Final Score, ich glaube, das war bei ESPN gepostet oder so. Und hat irgendwann drunter geschrieben, so irgendwie ein Saban calling plays in the parking lot oder so. weil Alabama auf einmal so gut war, mit 28-0 da reinstartet und so. Ich fand das so, das war der, also für mich war es der Top-Comment des Wochenendes. Das war ja auch
geil.
Also, das hat er natürlich nicht gemacht, aber es war ein Joke. Aber war schon
alles drumherum. Natürlich, das war jetzt vor ein paar Wochen schon in Woche 1. 4 plus 2 equals 6. Das ist Jalen Milroe als die Nummer 4. 2 ist Ryan Williams und 6, was ein Touchdown-Wert ist. Ich finde, so ist es ein geiles Zitat auch vor allem. Dann hast du Jalen Milroe, der jetzt hat, mal ganz ehrlich gesagt, muss der Anführer sein für die Heisman. Und wir kommen dann zu ein bisschen später nochmal über ein paar, es gibt wirklich nur 4 jetzt momentan, die da wirklich oben mitspielen. Aber
Ashton Jeanty, let's go.
Ashton Jeanty ist auch geil.
Ey, wir kommen gleich zu meinem Lieblingsspieler im College Football aktuell, let's go.
Jetzt hat er Georgia geschlagen, ein sehr geiles Spiel gehabt. Alabama übrigens auch Nummer 1 in der Nation jetzt mit dem neuen AP-Poll.
Muss, ja.
Und
führt ja eigentlich jetzt danach, führt ja kein Weg dran vorbei.
Jalen Milroe ist der erste Spieler in der AP-Geschichte mit 300 Yards Passing, 100 Yards Rushing, 2 Rushing Touchdowns in einem Spiel gegen einen Top 5 Opponent.
Respekt. Er hat abgeliefert im Prime, aber wenn wir über Jalen Milroe reden, müssen wir auch über Carson Beck reden.
Ja.
Und dafür, dass er in die Saison gegangen ist als First Overall Pick im nächsten Draft und so weiter, die Expectation war da oben, ganz weit oben. Und nach so einem Spiel, nach so einer ersten Halbzeit, was ist mit seinem Draft-Stock
jetzt? Er schaut momentan aus, als ob er wirklich dieses Gewicht auf seinen Schultern noch ein bisschen hat. Mhm. Ah, ich soll der Beste sein, ich soll die Georgia weiterhin so anführen und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, wo dann die Adjustments kamen in der zweiten Halbzeit, war er sehr gut. Ja, er hat im Moment richtig schlecht gespielt gehabt, kam dann aber zurück und das mag ich wenigstens zu sehen, dass er
auf jeden Fall
macht ein paar Fehler, aber am Ende, ich versuche unser Team noch den Sieg zu holen, dann schmeißt er halt die Game Losing Interception in dem Sinne zu Xavier Brown, auch ein Freshman bei Alabama. Shoutout an ihn, ein richtig guter Kumpel von Ryan Williams auch. Und ja, da hat man halt schon gemerkt, Carson, vielleicht hätte so ein Stetson Bennett das Spiel gewonnen. Vielleicht macht
mit seiner Erfahrung, der 27-jährige Starter. Ja, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber wenn man allein schon die Final Statline von ihm anguckt, meine 27 von 50, das sind ein bisschen über 50% Completion Percentage, was nicht unbedingt gut ist. Dass du 439 Passing hast, okay, heftig, gutes Spiel gehabt, aber war ja generell ein Shootout eigentlich. Und hast du 3 Touchdowns zu 3 Interceptions. Und 3 Interceptions in so einem Spiel ist natürlich auch ein Neckbreaker.
Ja.
So, also klar, 2 davon waren in der ersten Halbzeit. Die letzte war ja dann noch ganz am Ende, hast du ja schon gesagt. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt Scouts sehen, weil, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber gerade solche Big-Time-Games,
da schauen halt alle
das,
zu.
Nur sagen, da schauen das alle ist zu. Das, was dann die ganzen General Manager und so weiter und so fort am meisten am meisten bewerten. Es ist ja nicht, jeder kann, weiß ich nicht, irgendwie irgendeine kleinere Schule 80-0 schlachten. Aber was machst du in den Big-Time-Games?
Genau, wenn
so, und das
richtig
ist,
eng ist.
Genau, und das ist halt, was er in diesem Moment abgeliefert hat. Und ist für ihn jetzt auf jeden Fall eine blöde Situation, kann man nicht anders sagen. Also ja, er hätte auf jeden Fall besser performen müssen, dafür, dass er seinen Draft-Stock, den er hat, weiterhin hält. Aber er hat jetzt auf jeden Fall einen kleinen Dip genommen.
Und vor allem, also vor ein paar Wochen, die waren auch sehr nah dran, gegen Kentucky zu verlieren. Da hat er sich auch nicht geholfen. Und Georgia schaut jetzt ein bisschen aus wie ein verwundetes Pferd oder halt ein angeschossenes Pferd, weil die können noch sprinten, die können alles noch, aber jetzt auf einmal, da fließt ein bisschen Blut raus, die anderen können es riechen.
Und wie gehst jetzt, du damit um jetzt? Wie gehst du, die anderen können es riechen.
Jetzt weißt du, das hey, auch das Georgia Ding, ist schlagbar und genau. Jetzt hast du es gesehen in der ersten Halbzeit, was müssen wir machen? Oh, Kentucky hat es was gemacht. Die SEC dieses Jahr, vor allem mit Texas jetzt herein und Oklahoma.
SEC,
du hast richtig gute Teams, Tennessee auch. Auf einmal denken sich, hey, Georgia ist nicht garantiert ein Top-Dog anymore.
Pass auf, Frage, bevor wir weitergehen. Letzte Frage, denkst du, Georgia verliert noch ein Spiel diese Saison?
Ja, ich glaube schon. Also,
das ist doch hart, oder?
Wenn du 2 Spiele verlierst. Wenn ich mir das Schedule anschaue, Georgia spielt noch gegen Texas. Die spielen noch gegen Ole Miss. Ja, ich weiß, Ole Miss hat verloren. Und die spielen noch gegen Tennessee. Das sind 3 brutale Spiele. Vor allem in Texas und in Ole Miss. Also in Oxford und
Texas aber ist auch.
Und in Austin.
Also auf jeden Fall Spiele, worauf man sich freuen kann. Weil das werden wieder brutale Matchups werden. Aber mal gucken. Wir haben jetzt lange genug über das Spiel geredet. Ihr wisst ja eigentlich, wie wir es ja immer machen, gehen wir erst in die News der Woche. Aber gut, Dominik hat ein bisschen.
Ey, ich war so heiß, Bruder.
Also wir mussten direkt in dieses Spiel gehen, weil das war wirklich das Spiel des Jahres und es wird es auch wahrscheinlich bleiben, haben wir schon gesagt. Außer in den Playoffs passiert nochmal irgendwas Absurdes. Aber für die reguläre Saison wird das wahrscheinlich das Spiel des Jahres sein. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr noch keine Highlights geschaut habt und hört gerade diesen Podcast, macht kurz auf Pause, guckt jetzt dieses Spiel Highlights an und danach macht ihr bitte weiter mit diesem Podcast, weil dieses Spiel, diese 20 Minuten ist College Football Heaven.
Wert. Also das
müsst ihr euch angucken. Also danach habt ihr wieder so ein bisschen die neue Liebe für College Football entdeckt, falls ihr sie ein bisschen verloren haben solltet. danach geht es auf jeden Fall ein bisschen besser. So, aber wir hatten letzte Woche, jetzt kommen wir zu den News. Wir hatten letzte Woche, als wir Mittwoch aufgenommen haben, das war das letzte Mal, dass wir eine Mittwochsfolge gemacht haben. Wir sind ja ab jetzt immer dienstags unterwegs, heute ein bisschen später, aber trotzdem dienstags. Hatten wir schon die News und wir haben es direkt nach dem Podcast gesehen, haben uns ein bisschen geärgert. Wir so, hey, hä, das kam während wir geredet haben raus, aber wir haben es nicht gesehen. Jetzt wollen wir unbedingt darüber reden. So, UNLV, Quarterback Matthew Sluka hat einen Dispute mit seiner Schule, weil die NIL-Deals, so wie besprochen, nicht ausgezahlt wurden. Jetzt sagt er, shit, ich spiele einfach keinen Spiel mehr diese Saison, weil ich nicht das Geld bekomme, was mir versprochen wurde.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das erste Mal jetzt im College Football, dass das der Case ist. Gerade ja. Bei einem, also ich glaube generell, also ich weiß nicht, ob es vielleicht so kleinere Spieler gab, die das schon mal hatten, aber generell jetzt ein Quarterback von einem, bei einem ungeschlagenen Team, der sagt, shit, ich bin raus, was ja für das Team absurde Konsequenzen hat.
Also es gab einen Case, noch nicht während der Saison, aber es gab einen Case, wo ein Florida Recruit, der jetzt bei Auburn ist, glaube ich, der Florida Recruit wurde 3 Millionen okay, versprochen.
Ja, das hatte man ja schon ein paar Mal.
Jetzt verklagte ja. Florida und so, ja natürlich.
Okay, aber das hatte man ein paar Mal, aber ich meine jetzt so in Season gab es das noch nicht. Und dann jetzt gerade bei einem ungeschlagenen Team und waren ja auch ranked.
Die sind jetzt auch ranked,
die sind ja. Auch jetzt ranked, so. Und dass dann dein Starting Quarterback sagt, ey shit, ich bin raus.
Das Ding ist halt, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Also UNLV hat jetzt halt auch sehr große Ambitionen, in das Playoff zu kommen. Die sind ungeschlagen, die sind in der Mountain West. Die wissen, wenn sie Boise schlagen zum Beispiel und weiterhin ungeschlagen sind, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance in die Playoffs. Die haben sehr viel Geld investiert in das Programm, die haben ein gutes Team und ja, jetzt hast du einen Quarterback geholt, einen Transfer aus Holy Cross, das ist eine kleinere Schule und das ist halt das Ding, ihm wurde $100,000 versprochen. Wir reden hier nicht über kleine Summen oder irgendwas. Dir wird $100,000 für dieses Jahr versprochen und ihm wurden nur 3.000 gegeben, um die Reisekosten und diese Umzugskosten zu bezahlen, aber ansonsten haben die halt getan, als ob das niemals der Fall gewesen war. Es war alles verbal, aber verbale Verträge sind in Amerika 100% erlaubt. Da ist halt jetzt die Frage, hat der Agent verbal das auch aufnehmen können, bestätigen und so weiter und so fort. Damit werden sie zu Gericht gehen und allem. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Von außen und von der Spielerseite, vor allem die Mitspielerseite, ist es richtig scheiße. Ey, dein Starting Quarterback gibt gerade auf, weil er sein Geld nicht hat, weil er sein eigenes Business jetzt hat mit dem Teamziel vermischt.
Aber und auch drüber stellt.
Drüber stellt, genau.
Nicht mal vermischt.
Er hat gesagt, ich redshirte jetzt, ich werde kein Spiel mehr spielen, ich will meine Eligibility behalten, dass er irgendwo anders hin transferieren kann, ohne sein Jahr zu verlieren. Stell dir vor, du kriegst einen Arbeitsvertrag, ob es normal im Büro ist oder sagen wir mal, du bist jetzt hier ja, ein Bauarbeiter und du sollst ein Haus bauen. Dir wird für dieses Projekt 100.000 versprochen. Jetzt baust du das Haus, danach kommt dir, ach ja, schaut wunderschön aus, kriegst aber das Geld nicht. Das hast du jetzt gratis gemacht. Wie würdest du dich dann fühlen in dieser Situation?
Ich verstehe das schon, ich verstehe beide Seiten, aber da sieht man einfach mal, was College Football, die ganzen Gelddeals mit College Football gemacht haben. Weil überleg mal, wie eklig jetzt College Football geworden ist, und ich meine wirklich eklig, durch diese ganzen Gelddeals. Weil ich verstehe seine Position, aber ich verstehe auch das Team, das ist wirklich, dass College Football jetzt zu einem offiziellen Business geworden ist und dass die Konsequenzen daraus sind, weil es einfach dieser wilder Westen noch ist, ohne wirkliche Regeln. Das ist einfach meiner Meinung nach absurd. Oder nicht? Weil das ist halt das, was ich daran so scheiße finde. Ich verstehe ihn, ich verstehe das College, ich verstehe die Teammates, ich verstehe jeden einzelnen Standpunkt. So, weil jeder hat ja für sich Argumente, warum es so jetzt ist und warum man darüber so in seiner Meinung hat und so jetzt darüber denkt. Aber was ich halt schade finde, ist, dass das Team halt darunter leidet, dass die Schule, also das Team von der Schule darunter leidet und die sind jetzt ranked, die sind ungeschlagen und der Starting Quarterback sagt, shit, ich will meine 100.000, deswegen gehe ich jetzt. Und das ist halt was ich halt wirklich, wo ich mir denke, muss es sein, so, warum ist College Football immer noch dieser, wenn man das doch jetzt macht, muss man das mal langsam in den Griff kriegen.
Ja, das wird es auch mit Zeit, aber es ist halt, jede Woche kann was Neues passieren. Ja. Und wie wir
es gesehen
haben.
Du hast halt noch nicht so schwierige, du hast halt noch keine richtigen Regeln, das ist das Problem.
Das Ding, das jetzt hat, was auch positiv ist, die haben jetzt zu Hause gegen Fresno gewonnen und Ricky White, einer der UNLV-Spieler und vor allem auch die Eltern vieler UNLV-Spieler, das habe ich alles mitgekriegt, die haben sich richtig gefreut, dass er jetzt halt weg ist. Weil die haben gesagt, ja, er war nicht der beste Quarterback, hat unsere Receiver nicht anwerfen können und auf einmal in diesem neuen Spiel haben sie wirklich gut alle miteinander gespielt. Also am Ende des Tages haben die sich so positiv drüber gefreut, dass okay, jetzt bist du zwar ein bisschen egoistisch, aber wir sehen jetzt, dass wir eine bessere Chance haben, Spiele zu gewinnen, weil du nicht mehr unser Quarterback bist.
Was auch hart ist im Nachhinein.
Es ist im Nachhinein hart, aber wenn man sich dann denkt, okay, jetzt halt auf einmal hast du deinen Quarterback mit Williams, Haj Malik Williams, der für 182 Yards und 3 Touchdowns ohne Pick wirft, mit 13 von 16 Attempts, auf einmal fühlst du dich schon ein bisschen besser bei UNLV, wenn es auf einmal so läuft. Aber ja, das ist eine ganz interessante Situation momentan. Das werden wir weiterhin verfolgen. Mhm. Aber dann gehen wir von einem Quarterback zum nächsten. Und DJ Ugalelele hat sich den Finger gebrochen in seiner Wurfhand. Es ist komisch, weil gestern hat Coach Norvell gesagt, dass wir wissen nicht, ob er spielt oder ob Brock Glenn spielt. Auf dem Depth Chart haben sie beide gelistet als Starter. Ah, okay, was ist jetzt los? Jetzt kommt der Bericht raus, dass er einen gebrochenen Finger hat. Er ist sehr wahrscheinlich nicht mehr verfügbar.
Du redest über den Forest Day Quarter.
Ja, über DJ.
Genau. Aber weil wenn man den Namen hat, wissen vielleicht jetzt direkt viele nicht, welches Team du meinst. Deswegen sage ich nochmal kurz, es geht um Florida State. Sind jetzt 1-4. Und haben jetzt vielleicht die Quarterback verloren. Wir haben ihn ja live sehen können. In Woche 0 gegen Georgia Tech in Dublin. Da sah er schon nicht so gut aus. Jetzt hat er sich seinen Finger gebrochen. Vielleicht für Florida State, man weiß es nicht, was vielleicht sogar gut für Florida State sein kann, so ein bisschen frischen Start zu bekommen.
Die Saison ist vorbei.
Die Saison ist eh vorbei, aber vielleicht kannst du dadurch vielleicht noch ein paar Spiele retten und so ein bisschen die Moral von Spielern nochmal heben, wenn du sagst, wir nehmen jetzt einen anderen Quarterback und sind dazu gezwungen, in Anführungszeichen, jetzt hier einen anderen Weg einzuschlagen.
Genau, und
aber wie du schon gesagt hast, die Saison ist eh durch
für Florida State. Die Saison für Florida State ist durch.
Wenn du 4 Spiele verlierst, dann.
Preseason Nummer 10, jetzt 1-4, haben gegen SMU einen auf die Fresse gekriegt. Und die haben mit Glück gegen Cal vor 2 Wochen gewonnen. Aber jetzt auf einmal hast du einen neuen Quarterback. Die spielen gegen Clemson dieses Wochenende. Also ein Rivalspiel ohne Ende. Da werden sie motiviert sein mit einem neuen Quarterback. Die sagen dann, hey, wir können 2-10 gehen, aber wenn wir Clemson schlagen, geil. Ja, mal schauen. Aber was ich richtig interessant fand, der war, Coach Saban hat über Florida State geredet. Und was er von seiner Perspektive gedacht hat, ist los mit Florida State. Und er hat gesagt, ja, du kannst im Transferportal sehr viele gute Spieler oft holen, aber das kannst du nicht dauernd machen, um Kultur zu etablieren. Du brauchst Leute, die dann für 4 Jahre da sind, die miteinander sich hocharbeiten und so weiter. Du kannst nicht jedes Jahr, Topspieler hier, Topspieler da und eine Mannschaft irgendwie bauen, weil die sind in diesem Portal für einen Grund gewesen. Ob es für mehr Geld ist, ob es, weil sie die Situation, wo sie gerade waren, nicht gemocht haben. Die sind dafür irgendwo hingegangen. Und wenn du keine Kultur hast und keine Identität, dann geht eine Saison wie jetzt gerade los. Du verlierst das erste Spiel und anstatt nur zu sagen, es war nur ein Spiel, stehst du fast halbwegs durch der Saison und sagst, ach, wir sind 1-4, Bowl Game schaut auch nicht mehr möglich aus. Was machen wir?
Ja, ich bin komplett bei dir. Aber gut, das waren die News zu Florida State. Wir haben zwei kleine News. Und zwar erst einmal, Big Ten und SEC wollen automatische Playoff-Bids. Dominik, was war da los?
Ja, die zwei Conferences verhandeln jetzt, ob sie automatische Playoff-Bids kriegen. Sie wollen jeweils 4 Spots garantiert haben, weil sie einfach sagen, ach, wir sind so viel besser als die Big 12 und die ACC. Warum sollen die den gleichen Chance haben, bla bla reinzukommen? Ich finde es ein bisschen unnötig, aber die wollen halt mit Geld und allen verschiedenen Sachen es verhandeln, dass die reinkommen. haben auch mehrere Formate gegeben, wo sie sagen, okay, wenn wir 4-4 kriegen, dann expandieren wir das Playoff auf 14 Teams, weil das soll dann ab 2026 wieder verhandelbar sein.
Aber wir müssen vielleicht einmal kurz dazu sagen, wie es wäre, ohne das, wie sie es haben wollen. Also jetzt aktuell hast du ja 12, also es wurde ja von 4 auf 12 erweitert.
Ja.
Und jetzt werden sozusagen die 12 besten Teams, wie sie am Ende der Saison stehen, in den Playoffs.
Genau.
Und sie wollen jetzt, die Big Ten und die SEC, wollen jetzt die automatisch 4 besten Teams ihrer Conference, auch wenn sie nicht zu den 12 besten Teams am Ende zählen, drin haben. Heißt, du könntest jetzt das 4. beste Team in der SEC sein, wärst aber das 16. beste Team, aber kommst trotzdem in die Playoffs, weil du den 4. Spot in der SEC hast, weil deine Conference ja so stark ist.
Genau.
Das ist gerade das, was die verhandeln wollen. Du sagst, es ist Schwachsinn. Warum?
Warum? Spiel die Spiele. Du hast jetzt ein expandiertes System. Du weißt, die SEC ist eine starke Liga. Du weißt, dass die Big Ten eine starke Liga ist. Scheduled doch einfach die Gegner, die ihr sagt, ach ja, sagen wir mal in Kansas State. Ah, Kansas State, obwohl die, sagen wir mal, Zweiter oder Dritter in ihrer Conference sind. Aber wenn sie 10 Spiele gewinnen, kommen sie über ein 9-Siege Tennessee rein. Ja, macht es doch dann einfach das Schedule-Spiel. Du gegen Kansas State, du schlägst sie, du hast es bewiesen, hey, wir haben dich schon geschlagen, wir sind eh drin. Für mich macht es einfach keinen Sinn, da garantierte Spots für Conferences rein. Weil manchmal hast du zum Beispiel ein Jahr, wo du hast vielleicht nur 2 SEC-Teams, die gut genug sind. Wenn du jetzt halt die anderen 2 dann reinbringst und richtig heftig verlierst, dann schaut es nochmal böse für dich aus.
Dann hast du dann meiner Meinung nach auch den gleichen Bullshit, den du vorher schon hattest, wenn du nur 4 drin hattest. Weil dann natürlich auch das 6., 7., 8. Team ja eigentlich auch irgendwo das Recht gehabt hätte, sich in den Playoffs zu beweisen, aber nicht konnte, weil es nur 4 Teams waren. Und das gleiche hast du dann ja dann auch wieder. Weil dann hast du 12 Teams und dann hat vielleicht das 11. beste Team, kommt dann nicht in die normalen College Football Playoffs rein, weil irgendein SEC-Team, was 16 gerankt ist, reinkommt und die an 11 gerankt gar nicht mehr den Platz bekommen, genau. Obwohl sie ja das 11. beste Team gerankt sind am Ende der regulären Saison. Also allein deswegen macht das für mich schon keinen Sinn, weil wir dann die gleiche Diskussion führen müssten, wie wir es die letzten Jahre immer gemacht haben, wo du sagst, da sind Teams draußen, die besser sind als die, die in den Playoffs sind, aber die bekommen keine Chance zu competen. Und das allein deswegen bin ich komplett deiner Meinung und für mich finde ich es komplett Bullshit. Wir haben noch ein Firing in den News der Woche. Ein Power-5-Coach wurde gefeuert, Purdue Offensive Coordinator Graham Harrell wurde gefeuert. Du hast aufgeschrieben für uns hier schon, 12,7 Punkte pro Spiel in den letzten 3 Spielen, was natürlich nicht viel ist. Gerade im College-Football ist ja alles mehr ein bisschen offensivlastig. Du wolltest noch ein bisschen drüber quatschen. Warum ist es passiert? Und danach kommen wir natürlich wie immer zu unseren Top-Performers of the Week. Aber Dominik, erstmal, was ist in Purdue passiert? Warum wurde er gefeuert? Lag es nur an den Punkten oder was war so ein bisschen der Mix-up?
Keine offensive Produktion, er war in seinem 2. Jahr schon. Die wussten, dass er sich verbessern musste. Im 1. Spiel gegen, ich glaube, es war Indiana State oder so, haben sie 49 Punkte gemacht. Ah ja, okay, Sonnenschein, bla bla. Und dann kriegt man 3-mal wieder 1 auf die Fresse und denkt sich, ja, irgendwas muss passieren, dass man seinen eigenen Job mal retten kann. Von Head-Coaching-Perspektive oder was auch immer. Und wenn der erste Coach gefeuert wird, ich glaube, sehr viele wissen nicht, was für einen Domino-Effekt das hat. Weil, stell dir vor, ah ja, ein Coach ist gefeuert, das heißt noch gar nichts. Nee, aber jetzt hat dieser Coach, diese Position ist offen. Jetzt hast du einen Power-5-Coach, der jetzt bei Purdue gefeuert wurde. Du hast diese Öffnung und diese Lücke, die du jetzt füllen musst. Jetzt gehst du zu, sagen wir mal, entweder einer anderen Power-5-Schule oder du gehst zu einer Group-of-Five-Schule. Sag mal, gehen sie zu Fresno State. Jetzt holen sie sich den Head Coach von Fresno State und machen sie Offensive Coordinator bei Purdue. Der Head Coach von Fresno geht dann rüber und bringt seinen Passing-Game-Coordinator mit, bla bla bla. Auf einmal hast du wegen einer offenen Lücke 100 verschiedene Coaching-Changes im gesamten College-Football.
Das ist im College-Football schnell so, weil du ja noch mehr Coaches mitbringst, aber auch Spieler, die das Transfer-Portal mitbringen kannst über die nächste Saison. Und du hast dann wie so einen Domino-Effekt, der sich. Ich habe auch mal irgendwo eine Grafik gesehen, war das nicht bei. Genau, von Saban, als er aufgefeuert hat. Dann der neue Head-Coach Alabama, wo er. Und dann Dann hattest du auch diesen Domino.
Washington zu Alabama. Washington,
und dann war Washington wieder frei. Dann hatte
Arizona
ich auch,
zu Washington, genau.
Da gab es nämlich eine Grafik, zu müssen wir mal in unsere Story packen.
Das
ist richtig interessant. Das war auch übelst interessant. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe.
So eingeschätzte 228 plus.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es auf Twitter gesehen habe oder auf Instagram oder irgendwie von ESPN oder so. Müssen wir mal nochmal raussuchen, dann posten wir das mal in unsere Story. Das ist richtig interessant, was eigentlich das für Auswirkungen hat. Okay, Saban ist natürlich ein krasses Beispiel, gerade weil es auch ein Headcoach war und halt der Headcoach der letzten 15, 20 Jahre im College Football. Aber trotzdem, selbst ein OC, wie du gerade sagst, der bei Purdue ist, hat auch schon wieder Auswirkungen auf ganz viele andere Hirings, die dann kommen werden. Also deswegen mag man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viel Einfluss das jetzt auf andere Colleges hat, vielleicht auch auf euer College, wo ihr Fan von seid. Denn da kann immer einiges passieren, weil sobald du einmal einen Stein anstößt, dann fallen ganz viele andere Dominos.
Genau.
Und da Leute kann einiges passieren, einiges bewegen auf jeden Fall.
Leute warten einfach, dass man eine Öffnung hat. Vielleicht kommt es von intern, vielleicht kommt es von wo auch immer. Ich habe in meiner Karriere zum Glück nur einen Coaching Change miterleben müssen. Und das war, als unser Head Coach weggegangen ist von Utah State zu Texas Tech. Und das war dann auch vor unserem Bowl-Spiel und so, aber es ist trotzdem halt eine ganz andere Dynamik irgendwie. Du denkst auf einmal, ja, okay, wer auch immer reinkommt, kennt dich überhaupt nicht. Also du wirst ja nicht von diesem rekrutiert. Vielleicht wurdest du bei einer anderen Schule rekrutiert vorher und hast irgendwie so einen Übergang. Aber das ist dann ganz komisch. Das ist dann wie so eine arrangierte Ehe. Weil du bist jetzt da, du musst mit ihm spielen, du musst mit ihm klarkommen. Mhm. Zu meiner Zeit konntest du nicht einfach ins Portal hoppen und das war's. Aber ja, das ist irgendwie so ein ganz ekliges Gefühl, wenn man dann vor allem einen hat, der jetzt hat ein ganz neues System, sagen wir mal, bringt. Sagen wir mal, du bist hier der Quarterback und dir wurde gesagt, dass du den Ball 40 Mal pro Spiel schmeißt. Machst du dann auch, währenddem dein Coach da ist. Jetzt sagen wir mal, geht er woanders hin, der Neue kommt rein und sagt, wir gehen jetzt halt von dieser West Coast Offense, du gehst an das Center und du wirst den Ball 12 Mal pro Spiel. Komplett anders und...
Ja, ich bin vollkommen
bei dir. Es ist schon wild. Ich habe auch noch eine wilde Story von was passiert. Ich darf wahrscheinlich überhaupt gar nicht drüber reden, aber ist mir egal. Also wir waren...
It's BSU Storytime, baby.
Ey, wir waren...
Dominic, take us away.
Also erstmal, dieser Coach war schon ein bisschen weird. Das war einmal, wir haben eine Party geschmissen und er kam dann auch rüber und normalerweise Coaches auf einer Student-Athlete-Party zu haben, ist ganz komisch, weil alle wissen, ja, die dürfen eigentlich gar nicht da sein. Es ist in ihren Verträgen sogar, dass sie keine Beziehungen mit Schülern haben dürfen. Zum Beispiel, wenn du ein 23-jähriger Graduate Assistant bist, du darfst dann während deiner Zeit da nicht, sagen wir mal, eine Frau oder ein Mann, wer auch immer, kennenlernen, der zu dieser Schule als Student geht und mit dieser Person irgendeine Beziehung haben. Das ist in deinen Vertrag drin.
Okay.
Okay.
Crazy.
Zurückgehend, dann kommt er rüber zu dieser Party. Er war auch 25, 26 oder so, auch ein jüngerer Coach. Und dann ist er auf diese Party. Wir denken so, ja, okay, kein Ding, bla bla. Dann war es richtig weird. Richtig angetrunken, alles. Und er hat versucht, mehrere von meinen Mitspielern zu küssen. Und ein anderer, der da war, hat ihm halt voll die Fresse poliert. Hat ihn einfach voll geschlagen.
Ehrlich.
Also er hat ihn dann geschlagen und dann gesagt, ey, was machst du hier? Also, geh raus, bla bla, haben ihn rausgeschmissen, alles. Und okay, das war das erste Weirde. Dann sind wir in unserem Bowl-Spiel und das war genau zwei Tage vor dem Spiel, da wir alle konnten endlich mal Freizeit haben, richtig ein bisschen Party machen, weil Freitag hast du Walkthrough, Samstag bist du dann fit fürs Spiel. Und wir gehen da ein bisschen raus, wir haben keine Ahnung, was da abgeht, bla bla. Auf einmal um 6 Uhr in der Früh kriegen wir eine Textmessage vom ganzen Team. Hey, ganz empfindliche Situation, leak das bitte nicht zur Media, aber unser Coach hier oder einer der Coaches ist jetzt nicht mehr mit uns, behalt das komplett im...
Ah, das war die Person von...
Das war die gleiche von der Party, ist jetzt nicht mehr mit uns, behalte das als Geheimnis, wir wollen überhaupt nichts, dass daraus geleakt wird, wir können das einfach nicht haben. Aber wir denken uns, okay, was hat der dann gemacht? Und
okay, also das wusstet ihr aber nicht, weil das stand nicht in der Textmessage. Ihr wusstet nur, dass er gefeuert wurde.
Genau.
Aber nicht warum. Okay.
Und erstmal dachten wir uns, okay, wer war das? Dann gehen wir unser Walkthrough, sehen, dass diese Person nicht mehr da ist und dachten uns,
ach so, ihr wusstet auch nicht mal, welcher Coach es
genau.
war. Ihr wusstet nur, dass irgendein Coach. Ach so, ich dachte, ihr wusstet die Person, aber wusstet nicht, warum. Ihr wusstet nicht mal die Person.
Und dann, okay. dann dachten wir uns, was kann jetzt da los sein? Also, wie kannst du jetzt an einem Bowl-Spiel, 2 Tage vor dem die Saison eh vorbei ist, jetzt gefeuert werden? Also was ist jetzt da rausgekommen? Mhm. Und angeblich, als wir bei so einem Walkthrough waren oder halt Training am Donnerstag, ist der dann eingebrochen in diese Coaches-Lounge, die im Hotel ist, hat all das Alkohol gestohlen, hat dann irgendwie sich, keine Ahnung, ob er sich getrunken hat oder was auch immer, hat dann Escorts, ist das das?
Ja, Escorts, ja, okay.
Hat
ja.
Escorts geholt ins Hotel und alles. Wurde dann erwischt, weil er da selber so eine Party gemacht hat mit diesen...
In seinem Hotelzimmer
mit diesen Escorts und so. Und dann hat er sich genau, nachdem er fertig war, wir alle waren eh beim Feiern und so, dann hat er sich ausgecheckt, hat all seine Sachen mitgenommen, ist zum Flughafen und hat auf der Kreditkarte von Utah State seinen Flug gebucht und ist dann nach Hause geflogen. Ich habe noch keinen einzigen Kontakt mit ihm mehr gehabt.
Aber warte, das war, also bevor er schon gefeuert wurde, hat er das gemacht. Also
ja, bevor er offiziell gefeuert wurde.
Okay, also er hat einfach
abgehauen.
Er hat die Party gemacht und ist abgehauen auf Utah State Kosten.
Ja.
Und war dann schon weg und deswegen wurde er dann gefeuert und er war schon gar nicht mehr da.
Und die haben dann halt alles rausgefunden, weil dann die Polizei war dann auch so, ja, wir haben angeblich jetzt halt Hinweise bekommen, dass er hier Escorts hatte und Bezahlungen, die nicht stattfinden durften, stattgefunden sind und bla bla bla. Und wir dachten uns einfach, Leute, er ist weg, ist uns scheißegal, wir wollen das Spiel.
Das einfach vor dem Bowl-Game. Okay, das ist wirklich eine crazy und Story.
Ich dachte mir einfach mal, was? 2 Tage vor dem letzten Spiel, du machst die ganze Saison durch, du bist hier einfach jemand, der bis Mitternacht jeden Tag arbeitet, dann in der Office schläft. Er hat sogar unter den Treppen, von wo wir unsere Coaches-Meetings haben oben und unten ist unsere Player-Kabine, er hat unter den Treppen eine Matratze gehabt, dass er da auch manchmal schläft, weil er einfach keinen Bock hatte, 20 Minuten nach Hause zu gehen. Also er war halt richtig committed und dann 2 Tage vor dem Spiel hört er einfach so auf und wir dachten uns, Leute, ich habe keine Ahnung.
Was ist das denn für ein Ende von, also es passt irgendwie dann noch gar nicht zu dem, was er vorher gemacht hat.
Ich habe keine Ahnung,
crazy.
Oh, wo er ist, was er ist, aber er hat einfach so viele Sachen gemacht, wo man sich wundert. Oh je.
Also kommen wir von einer crazy Story zur nächsten, denn der erste Top-Performer von uns diese Woche war auch absolut crazy. Also ich meine, er hat vorher schon abgeliefert, so ist es nicht. Aber wenn man am 9. Februar 2007, und ja, 2007, es klingt wie ein Kind, er ist eigentlich noch ein Kind, er ist 17 Jahre alt, so abgeliefert hat, wie er es bisher getan hat. Und jetzt in der letzten Woche gegen Georgia, wir haben ja eben schon drüber geredet, Ryan Williams, Wide Receiver von Alabama. Holy shit. Also der Game-Winning-Touchdown-Catch war schon crazy, aber der Catch davor...
Ja, wo er jongliert hat.
Ja, wo er noch so mit links tippt er ihn. Es war auch ein 40-Yard-Pass oder so mindestens, oder vielleicht 45-50. Wo er ihn von links nach rechts tippt, er sucht ihn noch irgendwo in der Luft, fängt ihn dann, also... Dieser Typ ist crazy, crazy gut. 17 Jahre jung, wie gesagt, am 9. Februar 2007, das hört sich komplett falsch an, weil ich 98 geboren bin. Und alles, was so, allein schon 2000 hört sich immer schon komisch an, weißt du, was ich meine?
Ja, 2007, Mann.
Aber 2000 hört sich schon komisch an, aber jetzt 2007 ist schon so, warum spielst du überhaupt schon College-Football? Weißt du, was ich meine? Also das klingt einfach komisch.
Jetzt muss man das mal so in Perspektive. Ich kann über mich selber auch viel lachen, okay? Er ist 2007 geboren. Er ist 17 Jahre jung und er zerstört eine der besten Defensiven im College Football.
Yep.
Bruder, mit 17 hatte ich meinen ersten Kuss.
Ja.
Musst dir vor, ich habe mit 17 meinen ersten Kuss und dieser Typ hier.
Ey, was war denn das?
Also mal, okay, ganz ehrlich, Ryan Williams ist eine geile Katze. Der Typ ist ein unglaublicher Spieler. Der hat diese türkischen Veneers drinnen, also perfekte Zähne, hat er sich selber gekauft mit wie viel Kohle auch immer von NIL hat, hat jetzt Veneers drinnen, was diesen $50,000 oder so, hat Full-Sleeve-Tattoos, alles, und ist 17. Shit, Mann, da fühlt man sich ganz schnell.
Und macht einen Touchdown und weiß nicht, 90.000 Leute drehen durch in Primetime. Und,
also er hat den Swag, er hat alles, das man als Receiver haben will und Hut ab.
Wir reden zwar nicht über Jeremiah Smith, aber ich habe ein Zitat, habe ich dir schon geschickt heute Morgen. Ich habe es gesehen, ich wollte es unbedingt mit in den Podcast bringen, weil du hast dazu eine starke Meinung, ich weiß es jetzt schon. Aber ich will einmal das Zitat sagen, denn ich weiß nicht, wer ist Max Chadwick? Ich weiß gar nicht, wer das genau ist. Das ist
so ein Analyst auf ESPN.
Ja, er ist auch ein Analyst, ja. Okay. Also ich dachte erst, es wäre ein Executive gewesen. Auf jeden Fall war das Zitat von Jeremiah Smith, ist ja auch der Freshman Wide Receiver von Ohio State, wo wir auch schon öfter hier im Podcast drüber geredet haben. Ryan Williams ist gerade, wo wir drüber reden, Alabama Wide Receiver, der gegen Georgia abgeliefert hat. Und er hat gesagt, if eligible, also draft eligible, meinte er damit, Jeremiah Smith and Ryan Williams would be the first two receivers taken in the 2025 NFL Draft. Ja.
Also wenn sie dieses Jahr im Draft sein hätten können.
Genau, also sie sind ja noch nicht eligible, dass sie überhaupt in den Draft gehen könnten, auch wenn sie es sich aussuchen können. Das können sie erst in 2 Jahren jeweils. Haben wir ja schon eben bei Ryan Williams einmal am Anfang schon des Podcasts drüber geredet, dass er dann 19 wäre und 20 werden würde in der Saison. Vor der Saison, stimmt. Er warte, 2007, 26, nee, er würde nach der Saison erst 20 werden. Er wäre 19 in seiner ersten NFL-Saison.
Nee, er war 20.
Warte, in 2 Jahren, er ist jetzt 17, 18, okay, ja gut, stimmt, er würde 20
werden. Weil der Draft ist ja erst im April.
Ja, stimmt, ja. Das ist ja Februar davor. Alright, hatte ich kurz einen Rechenfehler. Aber überlegt euch das mal. Und du hast ja auch schon gesagt, Jeremiah Smith könnte in der NFL spielen. Ryan Williams ist langsam auch schon auf dem Weg, wo du sagst, er ist zwar 17, aber...
Es ist
das, was er macht, und das meine ich, bei Georgia laufen ja auch nicht 16-Jährige rum.
Er hat es gegen Malachi Starks gemacht. Malachi Starks ist ein First-Round-Pick, Bruder.
Ja, und aber die sind ja, das meine ich, die sind ja auch nicht 17. Er spielt gerade gegen Competition, die erstens top-notch ist und die einfach alle 3-4 Jahre älter sind als er.
Und die sind
voll. Und ich meine, 17, überlegt mal, was jeder für sich einmal bitte selbst, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, überlegt euch mal, was ihr mit 17 gemacht habt und was ihr mit 20 oder 21 gemacht habt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ob du 17 oder 20 bist, ist ein gewaltiger Unterschied. Und er spielt gerade in einer Competition, wo er gegen 20, das darf man nicht vergessen, meiner Meinung nach, wo er gegen 20, 21-Jährige spielt in einer Top-Defense, eigentlich der Defense im College Football, der mit einem Play 75 Yards, 13 Sekunden im vierten Quarter auseinandernimmt und einfach das Spiel für Alabama macht.
Und er hat sich ja auch selber entschieden, dass er ein Jahr früher mit der Highschool fertig ist, dass er hier überhaupt spielen kann dieses Jahr. Der Typ ist einfach geisteskrank. Also am Ende des Tages, in 3 Jahren werden wir uns sehr freuen, weil dann können wir rückblickend gehen und auch die Karriere von diesen zwei unglaublichen Receivers nochmal anschauen und loben ohne Ende, aber das jetzt von Anfang an mitzubekommen, ist schon wild.
Ich weiß auf jeden Fall, wen ich 2026 in meinem NFL-Draft, Fantasy-Draft nehmen werde.
Ryan Will.
Wenn ich in der ersten Runde, aber...
ich finde es halt schon ein bisschen witzig, weil wenn man das jetzt vergleicht mit einem anderen guten Draft, ich finde Ryan Williams, er ist twitchy, explosive, viele sagen Devontae Smith, bla bla. Ich denke, er könnte so ein Malik Neighbor sein. Einfach geile Katze, alle Routen, explosiv, aber unglaublich. Aber
es ist auf jeden Fall größer und schwerer, oder?
Ja, schwerer auf jeden Fall. Ich glaube, Heights sind ja auch ein bisschen similar. Echt?
Warte, ich guck's mal gerade nach.
Und dann hast du mit Jeremiah Smith einfach so einen Marvin Harrison. Einfach, er ist der größere gebaute Typ, Maschine, Muskeln ohne Ende. Du hast dann diese zwei Back-to-Back-Draft-Picks, wo du sagst, du kannst eigentlich gar nicht falsch sein, mit wem du nimmst. Und das ist einfach ein Luxus zu haben. Und ja,
okay, krass. Brian Williams und Malik Neighbors sind genau gleich groß. Aber Williams wiegt 79 Kilo und Neighbors wiegt 86 Kilo.
Ja, genau.
Das Neighbors wiegt 7 Kilo mehr, aber die sind genau gleich groß.
Aber er ist 17 und kann diese 7 Kilo drauf.
Ja, genau. Also er hat ja noch ein bisschen Zeit, bis er in der NFL ist. Also, aber das ist krass, weil ich hätte Neighbors größer eingeschätzt, also 6 Fuß. Irgendwas in 6 Fuß, wir reden halt wieder in Fuß. In Zentimeter sind das
1,82 oder so.
Ja, 1,80, 1,82. Also irgendwie ein bisschen, also Anfang 1,80 irgendwo da. Ja, krass. Ich hätte Neighbors, aber krass, also wir reden zwar über Cold Football, aber ich hätte mal die Neighbors, irgendwie hätte ich den größer im Kopf.
Nee, ich habe das dann auch schon im Draft gesehen, weil Marvin Harrison ist 6'3", 6'4".
Er ist auf jeden Fall
Jeremiah riesig. Smith ist auch 6'4", 6'5". Das ist schon... Krass. Diese Kinder, Mann, also was...
Was bekommen die zu Hause zu essen?
Werden,
was
ist da los? Ey? Die werden athletischer, die werden schneller, die werden alles. Also ich liebe es zu sehen, wie die Grenze von diesem menschlichen Körper jetzt
gepusht wird
jedes Jahr, weil die Jugend wird dann nochmal besser und besser.
Wie? Also, weißt du, ich meine, also, was kann man denn noch alles anders machen? Weil, ja, gut, andere Frage. Kommen wir zu einem Quarterback, den ich aktuell am liebsten gucke im College Football, der, finde ich, meiner Meinung nach am meisten entertaining ist zu gucken, weil ich finde einfach geil, wie calm er in der Pocket, also wie ruhig er in der Pocket ist, wenn er das macht. Da gibt es 1000 Highlights immer auf Instagram, die ich immer wieder rauf und runter gucke. Cam Ward, Miami. So, er hat wieder abgeliefert, 5 Total Touchdowns, 343 Yards, klar, 2 Interceptions, muss man dazu zählen. Aber ist einer der Top 4 für die Heisman Trophy. Gerade Heisman Trophy haben wir schon letztes Mal erklärt in der Podcast-Folge, ist ja wie die MVP Trophy genau. Im College Football jährlich. Ey, und Cam Ward sieht nice aus.
Ja, Cam Ward, also wenn man jetzt halt den Wettfavoriten nimmt, mit, ja, sagt man, einer Quote dazu. Mhm. Okay, er hat die beste Wettquote, die Heisman gerade zu gewinnen. Er spielt beeindruckenden Football, er wird besser und besser jede Woche. Das Einzige, das jetzt halt gegen ihn ein bisschen steht, ist der Schedule, den er hat. Mhm. Er spielt gegen Louisville und ansonsten gegen keine anderen Ranked Teams noch bis zum Finale fürs ACC Championship.
Wo man jetzt wieder, glaube ich, kurz reingrätschen muss, für viele, die jetzt von der NFL auskommen, denken sich ja gut, shit, aber dann hat er ja die Möglichkeit, viele Stats drauf zu packen. Aber darauf kommt es im College Football natürlich nicht immer an. Gerade was Rankings angeht, wenn du ein Ranked Team werden willst, musst du die Opportunity erstmal haben, gegen ein Ranked Team spielen zu können und das zu schlagen. Du musst dich ja beweisen können. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, 20 Mal gegen Wyoming gewinnst, wirst du kein Ranked Team. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja im Endeffekt, wie College Football funktioniert.
Yep.
Und das gleiche ist auch, wie Heisman funktioniert. Du kannst ja nicht gegen den absoluten Trash, in Anführungszeichen, spielen, wo du sagst, die Teams sind gerade eh nicht gut und du machst 5 Passing Touchdowns und 800 Yards. Sondern du musst gegen den Alabama, du musst gegen den Georgia, du musst gegen, weiß ich nicht, Tennessee, Texas Longhorns, weiß ich nicht, LSU, ist ja egal, ihr wisst genau, was ich damit sagen will, abliefern, damit du diesen hohen Status irgendwann bekommst, dass du nicht nur schlechte Teams schlagen kannst, sondern auch derjenige bist, der 5 Touchdowns gegen eine Georgia Defense werfen kann.
Genau.
Und dann kommst du da oben hin.
Hey, das ist halt das Ding, jetzt spielen sie gegen Cal, dann Louisville, Florida State, Duke, Georgia Tech, Wake Forest und Syracuse. Ja, das sind schon ein paar gute Teams mit dabei, aber wir reden nicht hier wie manch andere, die dann gegen Texas, gegen Georgia, gegen Alabama, gegen Ole Miss und so spielen, wo man auch diese Primetime-Games hat. Miami, wenn Miami das Team ist, das wir jetzt auch wirklich erwarten von denen, die gehen ungeschlagen in die College Football Playoffs. Und dann hat er die erste Chance, sich da irgendwie zu beweisen gegen ein großartiges Team. Weil letztes Jahr hat er gestruggelt gegen Oregon, gegen USC, gegen andere Teams. Er hat ein leichteres Schedule, er spielt beeindruckenden Football. Aber ich bin sehr gespannt, was Cam Ward jetzt halt machen kann. Er muss einfach weiterhin so gut spielen.
Ich würde sagen, er muss halt weiterhin so krass abliefern, wie er es jetzt tut. Weil wenn er einmal so einen kleinen Dip bekommt und auch gegen ein schlechteres College 200 Passing Yards und einen Touchdown wirft,
genau.
Also dann dippt er gewaltig.
Er hat die Chance,
das ist die Gefahr.
Er hat die Chance, restlichen Schedule, er macht 4 oder 5 Touchdowns pro Spiel. Ich glaube, dann wird es schwierig, es ihm nicht zu geben.
Ja.
Aber
er muss halt da oben durchdrehen. Das ist der Nachteil, wenn du gegen schlechtere Colleges spielst.
Genau, du musst dann konstant einfach die dominieren, es so zeigen und das war's dann. Aber dann kommen wir halt rüber.
Kommen wir zum Lieblingsspieler.
Wen ich gerade auch oben hab, mit wahrscheinlich dir. Ach, vielleicht Travis Hunter.
Okay. Leute, ich muss mir die Hände reiben, Leute. Ich hoffe, ihr hört's.
Ich sag jetzt mal die Liste. Von den 4 in keiner Reihenfolge, wo sie gerankt sind, sondern einfach die 4, die für mich gerade dann in New York sein werden für diese Awardshow, um die Heisman zu gewinnen. Mhm. Cam Ward aus Miami. Jalen Milroe von Alabama. Mhm. Ashton Gentry von Boise State.
Let's go, baby.
Und Travis Hunter von Colorado. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass das die Liste ist.
Bin ich bei dir.
Momentan. Weil sie alle 4 geil spielen.
Wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, müsstest du genau diese 4 Personen auf die Sitze setzen und schauen, wer davon die Heisman gewinnt. 100%.
Und ich finde es halt geil im Sinne von, guck dir mal, was für Talente das ist. Wir haben einen Running Back mit Ashton Gentry. Wir haben einen Wide Receiver und Corner mit Travis Hunter, der auch, okay, Travis Hunter Show hier, Travis Hunter Podcast, hat auch wieder einen Touchdown und eine Interception gemacht. Geil. Jalen Milroe dominiert und Cam Ward dominiert, das 2 Quarterbacks. Aber Ashton Gentry, mal ganz ehrlich, er könnte der nächste Barry Sanders sein, im Sinne von, was er gerade macht.
Also was College angeht, 100.000%. Guck dir einmal die Stats. Er hat jetzt im letzten Spiel wieder 26 Carries, 259 Yards und 4 Touchdowns. Und ich sage wieder, weil das ist, glaube ich, lass mich lügen, sein drittes Spiel mit 4 Rushing Touchdowns.
Ah, nein, er hat 6, 4 und 3. Und dann 1 mit 0.
Okay, er hatte 1 mit 6 ganz am Anfang. Stimmt, okay, ich hatte das. Okay, da hat er 2 jetzt schon 4 oder mehr Touchdowns. Aber überlegt euch, was ich mir gerade auch gedacht habe. Er hat insgesamt jetzt über 4 Spiele, hat er 82 Carries, 845 Yards, 13 Touchdowns. Und 13 Touchdowns auf 82 Carries, überlegt euch das mal bitte gerade, das sind ungefähr alle 7 Carries hat er einen Touchdown.
Alle 7 Carries. Nicht mal 7, ist
6 oder so. Alle 6 Carries. Ich habe so kurz rot überschlagen. Ja, so zwischen 6 und 7. Alle 6,5 Carries hat er einen Touchdown. Und er hat einfach pro Carry über 10 Yards im Schnitt.
Das Ding,
pro Lauf macht er dir über einen First Down.
Das Ding, das du dir jetzt auch vorstellen musst.
Wie geht das?
Okay, du siehst einfach die Stats. Man denkt sich, okay, 10 Yards pro Carry, geil, macht seine Touchdowns und so weiter. Aber er hat 4 Spiele gespielt, er kriegt im Durchschnitt 20 Carries pro Spiel, das normal ist. Ich finde das vollkommen normal. Ey, du bist ein bisschen Workhorse.
Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt sieht, 259 Yards und 4 Rushing Touchdowns, denkt man sich, okay, der hatte 38 Carries.
Ja.
Weißt du, ich meine so?
26.
Aber er hat 26 Carries.
Und gegen ein undefeated Washington State. Und er hat auch gegen Oregon so abgeliefert, wo er diese 3 Touchdowns hatte.
Der hat Boise vs. Oregon geschlagen. Das war ein richtig knappes Spiel noch. Also er ist momentan wirklich der Boise State, also er ist von Boise State mit Abstand der MVP, wo du sagen musst,
ja,
wenn er auf dem Platz ist.
Wenn du jetzt halt die Stats siehst und einfach nur 845 Yards und 13 Touchdowns siehst. Ach, das ist eine geile Saison. Da kannst du dich freuen. Darauf bist du auch schon als Running Back. Ah ja, ich habe die 1000 zwar nicht geknackt, aber ist eine gute Saison.
Aber er hat 13 Touchdowns. So.
Es sind 4 Spiele.
Es sind vier Spiele gespielt. Das ist immer ein Drittel. Du hast ein Drittel der Saison.
Der könnte 2500 Yards haben. In einer College-Saison.
Ja, nicht nur Yards. Guck doch mal auf die Touchdowns.
Nimm die Touchdowns mal.
Warte, du hast jetzt 4 Spiele. Ja gut, du musst ja Regular Season reden. Aber allein wenn du sagst 12 Spiele, so einfach, keine Ahnung.
Er 42 Touchdowns selber macht.
Das geht nicht.
Aber dann ist halt das Ding, es ist ja nicht nur, als ob er einfach schneller ist wie alle anderen und dann rennt. Nein, Bruder, der wird 3 oder 4 Mal gehittet. Der kämpft einfach sich durch, springt ab wie ein Glitch. Das ist, als ob du jetzt halt auf Rookie-Modus spielst. Du kannst die nicht tackeln, die prallen alle ab und du rennst dann weiter für 60 Yards und Touchdown. Der Typ ist einfach unglaublich.
Manchmal, ich habe auch, also im letzten Spiel, als ich Titans gegen Washington State geguckt habe, hat er mich auch so ein bisschen, nur teilweise, an Marshawn Lynch erinnert.
Ja,
Beastquake
jedes
genau,
Mal.
Genau, weil er läuft halt so, hat dann diesen Sidestep, wo er dann noch so einen Stiff-Arm gleichzeitig rauspackt, dann nach vorne, in dem gleichen Moment truckt er wieder weg. Und ich habe da Läufe, wo ich teilweise dann denke, so, das sieht aus wie Marshawn Lynch.
Der Typ ist geisteskrank.
Oder dann, nicht? Oder du bist,
ja,
bist du
auch so, ganz ehrlich, ja.
Für mich sieht der teilweise aus wie Marshawn Lynch, wo ich mir denke, so, das sind Marshawn Lynch-Highlights von vor 8 Jahren
in der NFL. Dann hurdelt der, dann macht er seine. Alter, der Typ ist geisteskrank.
Also, der macht einfach nur Spaß zuzuhören.
Ich sehe jetzt überall in jedem Mock-Draft auch, dass die Dallas Cowboys ihn draften. Und hey, er muss ein First-Round-Pick sein. Weil, wenn man jetzt halt Running Backs anschaut in der NFL, ja, es gibt viele gute, es gibt viel Talent, aber ein Ashton Jeanty ist. Hey, ganz
er ist direkt oben mit dabei. Er ist direkt, weil besonders, lass mich gerade mal kurz in den Stats angucken, aber er ist ja nicht nur im Rushing gut, sondern hat ja auch viele Receptions. Lass mich gerade mal gucken. ESPN Ashton Jeanty.
Ja, der Typ ist halt auch geisteskrank.
Weil das ist nämlich der Value, den er mitbringt. Ja. Er hat ja hier, lass mal Stats angucken. So, er hat jetzt 82 Carries, haben wir gerade alles schon gesagt, und Receptions. Gut, er hat jetzt bisher 6 gehabt, aber letzte Saison auch 43 Receptions, 570 Yards, 13,2 pro Catch und 5 Receiving Touchdowns.
Ja,
so, also weißt du, er ist ja nicht nur ein Running Back, den du sagst, du gibst dir den Ball und er läuft einfach stumpf, sondern er ist einfach ein Allround Running Back, 3-Down-Back, wo du sagen kannst, okay, er kann eigentlich immer auf dem Feld stehen und du kannst immer was mit dem anfangen.
Der Typ ist geisteskrank. Und ich sag's nur ganz kurz, sein nächster Gegner ist Utah State dieses Wochenende. Und, wir sind 1-3 und wir konnten Temple nicht mal stoppen. Und jetzt kommt Ashton Jeanty.
Der macht einfach nur und rennt dich komplett über.
Ey, wenn der für 9 Touchdowns gegen uns rennt, Mann, ihr seht mich begraben irgendwo.
Also ich würde schon mal, also man, falls ihr irgendwie Wetten abschließen wollt, natürlich, Wetten ist nicht generell nicht gut, aber falls ihr das machen wollt, wettet darauf, dass Ashton Gentry einen Touchdown macht.
Ey, wollen wir eine freundliche haben? Ich sag 300 Yards.
Du meinst 300 Yards packt der
Schütze. Ich wäre happy, wenn er unter 300 Yards ist.
Ehrlich?
Wenn er 282 rennt, ey, geiles Ding, Bruder.
Das ist schon hart, dass du das sagst, oder nicht? Das tut schon ein bisschen weh.
Der kann 300 schaffen. Kannst dich erinnern, Melvin Gordon damals hat 430 Yards in einem Spiel gehabt.
Ja. Ist das nicht immer noch Rekord?
Nein, weil es wurde eine Woche später gebrochen.
Von?
Das ist so eine random, warte.
Ich dachte, Melvin Gordon wäre der.
Nee. Melvin Gordon hat es gebrochen und dann eine Woche später wurde es nochmal.
Ich dachte ja wirklich, das wäre Melvin Gordon. Ja. Hätte mich jetzt jemand gefragt, so Trivia-Question-mäßig, hätte ich dir gesagt, Melvin Gordon. Wir googeln gerade beide Leute, das ist gerade hier live.
Das wurde nach einer Woche von Samaje Perine. Es ist sogar Samaje Perine. Melvin Gordon hat es eine Woche vorher gebrochen. Okay, er hat LaDainian Tomlinsons gebrochen.
Wie random, das ist
Samaje Perine. Und dann war Samaje Perine mit 427 Yards die nächste Woche.
Was ist das denn für ein random Stat?
Samaje Perine? Ich wusste, es war Samaje.
Er war bei den Broncos, ist ja bei den Kansas City Chiefs in der NFL, aber das ist ja random, dass das Samaje, aber 2014 ist schon lange
her. Ich kann mich erinnern, Melvin Gordon hat es gebrochen. Nee, da dachte ich, oh mein Gott. Gott, wie unglaublich. Und dann die Woche später einfach wieder gebrochen.
Ja. Schade für Melvin Gordon.
Aber ganz ehrlich gesagt, Ashton Gentry könnte es packen.
Hey, wenn er... Sagst du diese Woche?
Nee, ich hoffe nicht diese Woche.
dann ist Utah State für immer in den College Football History Books. Aber negativ.
Das Ding, er müsste dann wirklich so 40 Carries kriegen, dann könnte er safe schaffen.
Ja, wenn du nur laufen würdest.
Wenn du ein ganzes Spiel sagst, Quarterback, wir machen jetzt eine Challenge, kannst du ohne den Ball werfen heute gewinnen.
Und das Ding ist, Boise State könnte das auch machen und sie würden gewinnen. Das ist schon hart. Die könnten sogar wahrscheinlich Utah State sagen, Leute, wir werden heute nicht passen, wir laufen nur. Aber wahrscheinlich ist
selbst
dann hast du wahrscheinlich eine harte Zeit.
Wenn der im ersten Quarter über 150 Yards hat, mache ich das Spiel aus. Dann sage ich einfach, hey, warte, cool.
Wann spielt Utah State?
Die spielen dieses Wochenende.
Ja, aber wann?
Müsste das 1:30 Uhr Spiel sein. Ja,
gut, dann gucke ich es nicht. Ich bin keine Nachteule. Du guckst es immer nachts, aber wenn ich das mache, bin ich den nächsten Tag komplett wasted. Dann bin ich auf dem falschen, also das geht gar nicht.
Ja, ich bin bei dir, aber ich bereite mich auch vor, weil ich dann auch manchmal die Spätspiele habe. Kommentieren bei der Zone, was ich nächste Woche haben werde.
Dann machst du schon so ein bisschen den Rhythmus,
genau, wo
du sagst, dann, du bist dann spät.
Dann muss ich nachts ein bisschen aktiv sein. Es ist um 1 übrigens. Aber okay, genügend über Ashton Gentry.
Wir kommen zum letzten.
Wir nehmen mal seine Eier aus dem Mund, aber er ist halt trotzdem zu gut, okay? Wir gehen jetzt mal auf die...
Jetzt gerne mal dieses komische Geräusch, aber ich kann es nicht. Das ist hundertprozentig das Geräusch, das wir machen. Aber wir lassen es dabei. Wir kommen zum nächsten Top-Performer.
Wir gehen mal auf die Defensivseite des Balles. Und Donovan Ezeuruaku von Boston College ist momentan der Sack-Leader. Er hat 14 Tackles, 3 Sacks und 4 TFLs gegen Western Kentucky gehabt in einem knappen Spiel, wo Boston College noch gewonnen hat. Er beweist jetzt langsam, dass er ein Top-Defensive-End im Draft ist. Geile Katze momentan, richtigen Motor. Er ist aber ein bisschen undersized für seine Position. Also er ist Mitte 1,80, also 1,85, 1,86 oder sowas. 115, 117 Kilo oder so. Bisschen undersized. Aber schon krass. Ich würde auf jeden Fall sagen, er hat sich's verdient. Top-Defensivspieler diese Woche. Werden ihn weiterhin beobachten, weil er könnte vielleicht auch in die erste Runde rücken. Aber wir gehen mal in die Halftime.
Wir gehen in die Halftime, Leute.
Halftime, ja.
Diese Woche ist Dominic.
Man kriegt Alabama, Georgia und man vergisst, dass man über eine Stunde fast schon
spricht. Wir haben schon jetzt über eine Stunde. Stunde 4 haben wir jetzt schon. Stunde 4, aber wir machen weiter, Leute. Es wird eine lange Folge. Wir haben heute ein bisschen Laberloch-Modus, aber es ist kein Problem. Wir haben eine gute Zeit, ich hoffe, ihr auch.
Ich habe eine Frage, die könnt ihr auch ein bisschen länger ziehen, diese Frage. Auf welchem College würdest du der Quarterback sein, dass man Big Man on Campus ist und auch eine Natty gewinnt.
Boah.
Also du weißt, du bist der Typ. Du bist der geilste Typ auf dem College, auf dem Campus. Aber welches College würdest du da nehmen?
Wo es am besten wäre, der Typ zu sein?
Ja, wo es am besten wäre, der Typ zu sein.
Aber gleichzeitig auch eine Chance zu haben?
Nee, du gewinnst die Natty.
Ach so, okay. Okay. Ich dachte, das wäre mit in der Frage.
Nee, du gewinnst.
Also das ist schon, es geht nur darum, welches College ich haben will, ja. Wo ich eine Natty gewinnen will.
Du bist eine Legende dann auf dem College, das du nimmst. Weil wenn du jetzt einen Alabama nimmst, oh hey, Natty, cool.
Ja, klar. Nee, du kannst jetzt nicht irgendein Top-College nehmen, sondern du musst ja irgendein College nehmen, wo du wirklich eine Legende bist, wo das eigentlich bisher nicht geschafft wurde. Oh, lass mich überlegen.
Da gibt's schon ein paar Geile. Also,
ja, deswegen, ich bin gerade am Überlegen, ich habe gerade zu viel Auswahl, das ist mein Problem. Weißt du, was ich meine? Ich habe gerade zu viele Colleges im Kopf.
Mhm.
Also Wyoming wäre natürlich geil.
Ja,
aber das wird niemals passieren. Nein, das wird niemals passieren. Es wird auch niemals passieren. Da kann es auch The Guy sein. Ich meine, Josh freaking Allen war in dem College. So, aber so.
Aber Josh Allen ist trotzdem Big Man on Campus. Aber
ja, aber du kannst trotzdem, ich meine, mit Wyoming kannst du allein schon das streich Wyoming raus, wenn du mit Wyoming keine Natty gewinnen kannst. Das ist, also, ne, so, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber.
Es gibt viele, wo man sich aussuchen könnte und denkt, wow.
Ey. Okay, sag mal gerade deine Antwort, ich muss gerade nochmal...
Ich bin auch noch am Denken.
Aber hast du gerade schon eine Liste auf, oder was?
Nee, ich schau mir gerade zum Beispiel, okay, ich nehme sie zwar nicht, aber Tennessee. Wie? Mm. Du hast eine Statue, auf jeden Fall.
Ja.
Du bist du würdest nirgendwo hingehen können im Staat Tennessee, ohne erkannt zu werden. Du müsstest nie wieder Alkohol in diesem Staat kaufen, wenn du eine Natty gewinnst.
Ja.
Es ist ja das gleiche wie Peyton Manning. Er ist eine Legende.
Also ich würde es, glaube ich, ich bin gerade bei der SEC, weil ich würde es, glaube ich, in der SEC oder Big 12. Ich glaube, ich bin aber eher bei SEC, weil ich fand, es immer schon meine... Aber guck mal, ich finde Colorado geil, weil ich in Denver in der Highschool gegangen bin und ich fand immer schon Colorado Buffaloes, fand ich immer schon anziehendes College. Also das finde ich wirklich nice. Aber das wäre mehr so ein Pick für mich alleine, wo ich sagen würde, okay, das ist nur wegen meiner History ganz lustig.
Mhm.
Aber wenn ich in die SEC gehe... würde ich, das Ding ist, die haben halt schon alle so gute Quarterbacks gehabt, ne? So, wo du sagst, so,
eigentlich, um wirklich eine Legende zu werden, also.
Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, ich brauche gerade zu lange, Leute, es tut mir leid. Aber hast du schon jetzt eine? Du sagst Tennessee?
Nee, Tennessee wäre halt was für mich. Ich sag jetzt mal Penn State.
Ja, okay.
Ey, Penn State wäre so geil. Du bist National Champion da, Quarterback. Oh. Alles, das du hast.
100, wir haben Breaking News.
100.000 plus.
Wir haben Breaking News im Podcast. Hast du gesehen,
John? Nee, habe ich noch nicht.
The Mountain West Conference has announced the addition of UTEP as its 7th full-time member.
Ah, okay.
Also, die Mountain West stockt auch ein
Texas
bisschen wieder auf.
Texas El Paso kommt.
Genau. Wo auch viele deutsche Spieler hingehen sogar. Mhm. Weißt du das eigentlich? Das ist so ein College, wo viele deutsche Spieler hingehen.
Nee, wusste ich nicht.
Das ist eigentlich so... relativ bekannt dafür auch. Aber okay, sorry, das war die kam gerade einfach direkt zwischendrin im Podcast.
Ja, hey, okay.
Aber guck mal, du hast halt, wenn ich die ganzen Colleges durchlese.
Penn State hat seit 1986 keine National Championship mehr gewonnen im Football. Fast 40 Jahre her.
Was ich auch geil finden würde. Also, wo du wirklich the guy bist, so und gewinnst die Natty und bist wirklich the guy. Die Uni, die ich auch immer schon geil fand, auch von der Location her, wo sie ist, vom Campus und generell vom Football-Programm, Oregon.
Tja, okay. Oregon West Coast ist auch geil.
Oregon finde ich auch nice.
Die haben auch noch nie eine gewonnen.
Du wärst halt auch Legend Status. So, und ich finde halt die Location ganz geil, weil ich finde so generell Oregon ist halt ein cooler Ort so. Und, also Ort, ihr wisst, was ich meine, ein cooler Start. Ich nehme Oregon.
Nimmst Oregon?
Ich nehme Oregon.
Oregon wäre geil.
Ja, du bist bei Penn State jetzt?
Ich glaube Penn State, weil die Partys wären so geil.
Ja, Penn State. By the way, Fun Fact, ich habe ja wegen meinem Academic Scholarship, ich wollte auch Penn State, aber die waren nicht in der Auswahl drin.
Echt?
Die konnte ich gar nicht auswählen.
Penn State.
Da wollte ich auch gerne hin eigentlich.
Penn State wäre nice, aber ich glaube, wenn du, zum Beispiel Nebraska wäre auch geil.
Aber das ist so, nee, das habe ich nicht genommen, weil so mitten im Nichts ist einfach.
Ja, aber trotzdem, du bist dann die bekannteste Figur in Nebraska.
Wenn du da bist, in diesem kleinen Circle, dann bist du halt dann da the guy. So. Ja, stimmt schon.
Ja,
aber gibt's einige. Alright, Leute, wir haben schon jetzt hier, lass mich gucken.
Ja,
das ist 10 Stunden. Wir können auch 10 Stunden weitermachen. Eine Stunde, 10 Minuten, würde ich sagen. Okay. So, aber wir haben ja schon, wir gehen ja nochmal Week 5 Breakdowns, wie immer, nach der Halftime, also die Breakdowns der Woche davor. Und dann unsere Top 3 Games to Watch. Wir haben aber schon, also Breakdowns werden nicht so lange werden, weil wir haben schon über Georgia Alabama ausführlich geredet, haben wir schon gesagt. Alabama hat 41-34 gewonnen. Gehen wir noch kurz in andere Spiele rein und danach ein paar Fun Facts, aber dann gehen wir auch schon in die Top Matchups to Watch. Das zweite Spiel, worüber wir reden wollen, ist Number 20-ranked Oklahoma State, war zu Gast bei Number 23-ranked Kansas State. Was soll man sagen? Kansas State, 42-20, das war, ey.
Das war eine Klatsche.
Die haben geliefert.
Die wurden upsetted die Woche vorher zu BYU und haben direkt geantwortet, weil das war für mich ein wichtiges Spiel. Ja, SEC und Big Ten, jeder redet gerade, aber in der Big 12 ist es richtig eng. Und Kansas State hatte vor der Saison die Erwartung, dass sie da einer der Favoriten sind, haben dann gegen BYU verloren, die jetzt halt auf einmal die Kontrolle haben, da reinzugehen. Colorado ist auch zum Beispiel in der Big 12 undefeated. Kansas State muss da gewinnen und gegen einen anderen ranked opponent wie Oklahoma State, die mit Ollie Gordon zum Beispiel einen richtig hypen Running Back haben, der jetzt aber nicht so abliefert.
Der ist schon jetzt echt in Vergessenheit geraten, ne? Weil vor der Saison war er ja so von wegen Top Running Back im College Football. Aber seit die Saison angefangen
ist er sehr
leise um ihn geworden. Ne?
Aber ja, Kansas State dominant. Quarterback Avery Johnson wieder wie Lamar Jackson gespielt. Geil gerannt. 5 Total Touchdowns in diesem Spiel.
Runt.
Und mein ehemaliger Head Coach ist der Offensive Coordinator. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber ja, Kansas State schaut ein bisschen nice aus. Auf die würde ich weiterhin achten. Ich
werde auf jeden Fall steigen. Wo sind die gerade im AP-Po?
Ich glaube, die sind 21 jetzt gerade.
Ey, die sind auf jeden Fall ein bisschen gestiegen. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Aber gut, Oklahoma State war 20. Die sind wahrscheinlich rausgedroppt.
Ja, die sind rausgedroppt. Da gab es ein kleines bisschen Move. Ja, Kansas State ist jetzt auf 20.
20, okay.
Aber
also da, wo Oklahoma State vorher war. Ja, crazy.
Mal schauen.
Ja, das war auf jeden Fall ein Upset. Nächstes Spiel, was auf jeden Fall interessant war zu gucken, war Number 19-ranked Illinois zu Gast bei Number 9-ranked Penn State, wo wir eben noch drüber gesprochen haben. Penn State, 21-7, solides Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber
Defense.
Ey, ich wollte gerade sagen, Defense, 7 Sacks, 13 Tackles for Loss.
Ey, okay. Es gibt Schulen, die einen gewissen Player-Typen immer kreieren. LSU mit Receivers, Iowa mit Tight Ends, Ohio State auch mit Receivern und so weiter und so fort. Penn State haben irgendwie es geschafft, einfach richtig geile Pass-Rusher jedes Jahr zu haben. Jetzt haben sie Abdul Carter, auch ein unglaubliches Supertalent, und er schaut richtig aus wie Micah Parsons, der auch bei Penn State war.
Mhm.
Und diese Defensive, wie sie zu dem Football fliegt und einfach diesen Effort zeigt, wenn ich ein junger Coach bin, egal auf welcher Stufe, ob es Pee-Wee, High School, College oder NFL, ich mache diese Tape an, wie Penn State gegen Illinois gespielt hat und sag: blind, geh auf den 5. Clip. So geht man und rennt man zum Ball, so jagt man den Quarterback. Die hatten 7 Sacks und 13 Tackle for Losses. Deswegen erlaubst du nur 7 Punkte.
Ja.
Und wie die gerade spielen, vor allem mit der Atmosphäre, die die haben im Beaver Stadium in Happy Valley. Wir haben noch gar nicht über Penn State geredet, aber die sind Nummer 9 in der Nation. Geile Defense. Wenn die Offense mit Nick Singleton und Drew Allaire ein bisschen effizienter wird, ein bisschen besser und er mal in diesen großen Spielen sich beweisen kann, warum kann Penn State nicht das ganze Ding dann am Ende des Jahres gewinnen?
Hey, wer weiß. Also aktuell wären sie ja in den Playoffs.
Aktuell auf jeden Fall. Aber
who knows.
Das ist ein Dark Horse, das haben wir noch gar nicht richtig angeredet.
Ich glaube, wir haben einmal so vor der Saison schon einmal, als wir so über Dark Horses und so generell geredet haben, da haben wir sie, glaube ich, einmal kurz angesprochen, aber nicht ganz analysiert. Aber ich geb dir recht, also Penn State ist momentan auf einem sehr, sehr guten Level, gerade die Defensive. Ey, man kann bei jedem Penn State-Spiel kann man gut einschalten, weil das hast du auf jeden Fall immer was geboten, hast ein bisschen Entertainment auf jeden Fall.
Ja,
ich kann da eigentlich nichts hinzufügen, also wollte ich sagen. Also Number 9 Penn State, auf jeden Fall sehr, sehr nice, sicheren Sieg geholt. Und das letzte Spiel, worüber wir reden wollen, ist Number 15-ranked Louisville, war zu Gast bei Number 16-ranked Notre Dame. Da haben wir auch gesagt, das ist ein Game to watch letzte Woche, weißt du noch? Da haben wir noch drüber gequatscht. Und es war auch ein geiles Spiel anzugucken. Notre Dame hat dann am Ende 31-24 gewonnen. Und generell kann man sagen, stabiler Sieg von Notre Dame oder hättest du es anders erwartet?
Nee, ich glaube, die Erwartung war jetzt einfach, Notre Dame muss dieses Spiel gewinnen. Die hatten eine nicht große Führung, aber eine vertragbare Führung und dann am Ende haben sie das Comeback auch noch abgewehrt und so, aber man hat wirklich schon gemerkt, sobald die Passing Offensive, also die Passing-Attacke von Notre Dame verbessert wurde, dann sind sie ein Team, das schwierig ist zu stoppen und das hat Riley Leonard gemacht, weil am Anfang war es halt wirklich nur, hey, Riley Leonard sehr ungenau momentan, man muss ihn nicht durch die Luft fürchten, jetzt vertrauen sie ein bisschen mehr im Play-Calling und so, er macht dann auch einen Rushing-Touchdown wieder. Ja, so kann Notre Dame sich wieder in das Playoff-Gespräch reinschleichen. Aber dass man zu Hause gegen NIU vor ein paar Wochen verliert, das schaut sich das Committee auch an natürlich. Aber ja, es waren ein paar geile Spiele, dann ein paar einfach interessante Sachen, die aufgefallen sind.
Also wir haben noch ein paar Fun Facts für euch.
Army und Navy, also die Armee und, wie sagt man, Seemann, die Seemänner, Navy.
Ja, du hast Luftwaffe. Ich komme auf das Wort gerade nicht. Ja,
warte, auf Deutsch warte, ich google es jetzt. Also du hast die Bundeswehr, das ist das gleiche wie die Armee, also Army. Und
Marine,
okay, ja. Navy ist Marine.
Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, ja, Marine.
Ja, also du hast die Bundeswehr und die Marine.
Ich war gerade bei irgendwie Luftwaffe und Wasserwaffe. Also ja, ich war gerade so, deswegen bin ich auf Marine gekommen gerade.
Bei Avatar halt
ja,
einfach.
Ich war gerade ganz anders.
Okay. Right. Du hast diese beiden Schulen, wo du hingehst, um dich zu spezifizieren als ja, Soldat. Das Bundeswehr oder halt die Armee. Und jetzt hast du auch die Marine. Die sind beide gleichzeitig zum ersten Mal seit 1945 4 und 0. Das ist richtig geil.
1945. Das war Ende des Zweiten Weltkriegs. Ey.
Das ist fast 80 Jahre her. Das ist geil, dass die beiden jetzt gut sind, weil die haben am Ende des College-Football-Jahres immer ein Spiel gegeneinander, wo nur das gespielt wird. Weil die spielen dann irgendwo auf der Ostküste, manchmal ist es Maryland, manchmal ist es zum Beispiel Yankee Stadium. Die suchen sich dann immer einen geilen Ort aus, wo sie dieses Spiel dann spielen. Und es ist halt cool, diese Kadets dann zu sehen, wie sie dann aufs Feld stürmen, ob Navy gewinnt oder Army. Und wenn die beide so richtig gut sind, hey, vielleicht sind beide ranked am Ende des Jahres und spielen. Das wäre wahrscheinlich auch mal das erste Mal, dass sowas passiert. Aber das finde ich geil. Und die Indiana Hoosiers sind zum ersten Mal seit 1967 5 und 0. Und die haben...
Ein Name, Indiana Hoosiers, das ist so.
Die haben laut ESPN eine 39% Chance in die Playoffs.
Was absurd wäre.
Das wäre absurd. Indiana? Die Hoosiers? Die Hoosiers? Okay. Und das ist auch geil. Aber ja, dann gehen wir zu den 19 undefeated Teams. Es waren vor diesem Wochenende 26, jetzt sind es nur noch 19. Und wir gehen mal schnell durch. Alabama, Army, BYU, Duke, Indiana, Iowa State, James Madison University, Liberty, Miami, Missouri, Navy, Ohio State, Oregon, Penn State, Pitt, Rutgers, Tennessee, Texas und UNLV. Wer überrascht dich am meisten, fast im Halbwegpunkt, das noch undefeated ist?
Ja gut, wir haben über Navy und Army geredet. Das ist absurd. Also wir haben auch schon, ich glaube letzte Woche war das, wo wir gesagt haben, einer von diesen Teams ist immer irgendwie stark, jedes Jahr. Aber dass beide undefeated sind, ist natürlich crazy. So dass ich würde sagen, das ist die offensichtlichere Choice, so, die man jetzt hier nehmen könnte. Aber generell, ich habe jetzt nicht alle Matchups im Kopf. Aber Schulen wie Liberty oder auch wie JMU ist halt schon krass, dass die undefeated sind nach Woche 5.
Ja.
Also da muss man, egal was du für Matchups hattest, dass du schaffst, 5 Spiele in Folge zu gewinnen, ist nice.
Finde ich auch. Ja, vor allem als kleine Schule, weil du hast...
Deswegen sind alles kleine Schulen.
Das ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine größere Schule upsetten müssen. Und das hat ja James Madison mit North Carolina auch gemacht.
Zum Beispiel.
Aber ja, das ist 19 Teams. Mach mal eine Prediction. Wie viele Teams nach der nächsten Woche sind undefeated?
Ja gut, dann müsste ich jetzt die ganzen Matchups durchgucken.
Nee, aber mach einfach mal eine Blinde. Mach einfach blind.
Okay, die dann nichts wert ist, ja. Dann, weil ich mir nichts angeguckt habe. keine Ahnung, es gibt safe 2, 3, die nicht, die upsettet werden. So. Also ich würde sagen 16.
16? Okay, ich wollte 15 sagen.
Ja.
So, okay, also, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Aber ey, kurz noch, Upset Alert, Kentucky schlägt Number 6 Ranked Ole Miss.
Ey.
Das war crazy. Da haben wir kurz am Anfang schon das Fokus geredet.
Alter.
Da wollen wir natürlich jetzt, wir haben schon sehr lange geredet, da gehen wir nicht ganz so krass irgendwie auf die anderen Spiele, aber Lane Kiffin's Offense?
Wir haben Jackson Dart gejinxt. Wir haben einfach gesagt, ach, nicht wir, ich. Ich habe gesagt, geile Katze.
Zieh nicht in das Boot rein. Ey.
Ich sehe die ganzen Videos, wie er hier mit seiner Ex rumlacht und weil er sie betrogen hat und bla bla, all diese Scheiße, gehen wir nicht zu viel tief rein. Haben wir einfach gesagt, ein Ole Miss Quarterback braucht diesen Swag und auf einmal hat er gar keinen Swag gehabt und Kentucky gewinnt das Spiel. Und jetzt ist es halt schwierig für Ole Miss irgendwie einen Patzer zu haben. Die haben den jetzt zu früh gehabt. Wenn man jetzt halt Ole Miss ist und gegen Tennessee oder so verliert, dann kannst du in die Playoffs noch kommen. Aber jetzt verlierst du gegen Kentucky und vor allem zu Hause in Oxford? Mir gefällt das gar nicht und Ole Miss ist jetzt auch ziemlich weit gefallen. Also mit einer Niederlage sind sie jetzt auf 12 gefallen.
Ja, weil ey, du hast gegen Kentucky verloren. Also Kentucky ist also kein schlechtes College, kein schlechtes Team, aber wenn du Nummer 6 ranked bist und gegen ein unranked Team verlierst, egal wie nah ist an, da auch dran ist, ranked zu sein. Aber das ist.
Ja, aber also, weißt du, wer noch tiefer gefallen ist, weil die upsettet wurden? Utah. Ach, die haben gegen Arizona und ehrlich gesagt, Arizona ist auch ein sehr gutes Team.
Haben wir schon ein paar Mal angesprochen.
North Fifita, T-Mac, Tataroa, McMillan, geiler Receiver. 23-10 verloren. Und Offensive mit Isaac Wilson, Zach Wilsons jüngerer Bruder, hat wieder grottenschlecht ausgeschaut und ich bin ja in dieser Utah-Bubble. Ich war bei der Rivalschule. Stimmt, Utah, ja. State. Ich bin momentan Thaddäus, der aus dem Fenster schaut, weil Utah und BYU gerankt sind und Utah State scheiße ist. Momentan. Aber ich krieg ja alles damit und ich habe einen Tweet rausgesucht und das ist ein prominenter Booster, der das dann auch klar gemacht hat. Starting Quarterback Cam Rising von Utah hat in den letzten 72 möglichen Quarters nur 4 gespielt und hat dabei knapp 3 Millionen in NIL-Geld dafür erhalten. Ah, der, ey.
3 Millionen ist schon krass.
3 Millionen?
Also wir hatten ja bisher
für ein
so,
Spiel?
Sagen, bisher hatten wir so 1,5, 1,12. Das hatten wir schon ein paar Mal so angesprochen, aber 3 Millionen ist schon, glaube ich, die größte Summe, die. 3 Millionen, ey. Gib mir 3 Millionen, du kannst dich auch 20 Mal tackeln, ne? Dann,
ey.
Das nehme ich gerne.
3 Millionen für 4 Quarters halte ich auch durch, aber ja, Utah ist jetzt auch in so einer Situation, die können keine Patzer mehr haben und müssen einfach gewinnen. Und dann, ja, das wird interessant zu schauen. Kommt Cam Rising überhaupt wieder oder sagt er, kriegt nochmal ein Jahr mit NIL-Geld, weil er verletzt ausfällt? Aber mal schauen. Dann, der Upset mit Bama war richtig, aber war es wirklich so ein Upset?
Ja, da haben wir schon gestern drüber. Kannst du also Nummer 4-Ring gegen. Ja, ja, aber ich würde sagen, alles, was innerhalb von Top 5 ein Matchup ist,
ja, ist
halt, da kannst du nicht über einem Upset reden. So.
Aber dann haben wir es natürlich auch gemacht. Ich habe gesagt, Arkansas kriegt den Upset gegen Texas A&M, haben sie leider nicht. Ganz knapp verloren. 27-17. Deswegen ist die Bilanz jetzt auf 3-4. Weil ich gebe mir den Alabama.
Musst du machen.
Wir haben aber ja gesagt, wir haben einen zweiten genommen.
Du hast Bama gecallt, also ist okay.
Und wir sind 3-4.
So, was sind unsere Top 3 Spiele? Wir haben jetzt schon ganz lange geredet. Für die kommende Woche 6 im College Football. Dominik, take us away. Was muss man sich geben? Was sind die Top Games, die man unbedingt gucken muss?
Also, wir sind jetzt halt genau in diesem Mittelpunkt. Das ist die einzige Woche des restlichen Jahres, wo wir keinen absoluten Knaller haben. Das ist die letzte Woche, Leute. Das ist die letzte, wo man sagt, ach, wir haben nichts sowas von Unglaubliches. Hätten wir es vor der Saison gemacht, wäre es eine Woche gewesen mit einem geilen Matchup. Weil jetzt hat aber Florida State so schlecht ist, die spielen gegen Clemson. Clemson ist auch momentan sehr heiß, die kommen wieder. Aber das ist das Top-Spiel als Rivalspiel. Aber Missouri auf Nummer 9 gegen Nummer 25 ranked Texas A&M. Das Das ist auch ein geiles Spiel. College Station, 110.000 wieder im Kyle Field. Darauf werde ich mich freuen. Schafft Missouri es weiterhin ungeschlagen zu sein und jetzt mal so einen Ranked Away From Home Sieg zu bekommen und dann sich weiterhin in der Top 6, 7 zu etablieren, nachdem Ole Miss jetzt rausgefallen ist. Das wird ein spannendes Spiel. Luther Burden Jr. auch dieses Jahr gut, aber nicht so gut, wie wir es erwartet haben. Als nächstes gehen wir nach Ohio.
Nach Columbus. Das ist ein nice Spiel.
Und wir haben Nummer 3 ranked Ohio State zu Hause gegen Iowa. Iowa unranked. Die waren zu einem Zeitpunkt ranked. Mhm. Deswegen sehe ich das eher als so Trap Game für Ohio State. Weil.
Ich sehe, wo du hingehst.
Du hast ein unranked Team. Ach, die Offensive von Iowa ist nicht so gut. Die schlagen wir einfach. Aber das kann so ein Trap-Game sein, weil die Defensive von Iowa so geil ist. Da auf einmal geht man in die Halbzeit und man steht nur 7-3 vorne oder 10-3 vorne und denkt sich, oh, ja, wir haben das Spiel gewonnen. Auf einmal bist du im vierten Quarter und er steht 12-10 für Iowa oder so. Das hat Potenzial auf jeden Fall, dass es ein enges Spiel werden kann. Ich glaube nicht, dass Ohio State dann verliert, aber mich würde es nicht wundern, wenn Iowa ein bisschen Gas gibt und vor allem Will Howard als Quarterback hat sich auch noch nicht so bewiesen, dass er eine gute Defense wie Iowa schlagen kann. Da müssen wir mal aufpassen.
Ich wollte sagen, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, deswegen haben wir es ja auch ausgesucht für Game to Watch. Und das dritte Spiel, was wir aufgeschrieben haben, ist Nummer 12 ranked Ole Miss at South Carolina, also zu Besuch in Carolina. Upset Watch?
Ja, at South Carolina, das ist das Entscheidungsspiel für Lane Kiffin. Wenn er dieses Spiel verlieren hätte, dann sind die Playoffs vorbei für
Ole Miss. Wir haben gerade, Leute, ihr habt ja eben gehört, Ole Miss hat verloren gegen Kentucky, waren Nummer 6 ranked, jetzt Nummer 12 ranked, gehen wieder zu einem unranked Team South Carolina, aber kein schlechtes Team. Und wie du gerade schon sagst, wenn jetzt Lane Kiffin mit seiner Offensive wieder ins Klo greift, dann
Playoffs auf vorbei. Playoffs auf vorbei. Du kannst nicht zweimal gegen unranked
FSU,
Teams verlieren.
Dann bist du FSU 2.0.
Aber das ist das Geile an der SEC, weil South Carolina für mich ist eigentlich ein ranked Team, weil die Defense so geil ist. Mal abwarten, weil die können auch Ole Miss zu Hause schlagen. Das wird ausverkaufte Hütte. Der Rude Sandstorm wird überall spielen. Und mal schauen. Also das könnte auch ein Upset sein.
Wird deswegen auch ein Game to Watch. Also Missouri gegen Texas A&M haben wir für euch. Iowa gegen Ohio State. Und wir haben Ole Miss at South Carolina. Diese drei Games sind auf jeden Fall Games to Watch. Falls ihr noch keins ausgesucht habt, was ihr unbedingt gucken wollt. Falls ihr immer so generell College Football Fans seid. Diese drei Spiele haben auf jeden Fall einiges mit sich. Bringen einiges mit sich, haben einiges auch in sich. Und wir haben natürlich wieder, Dominik hat wieder für euch Call the Upset. Also Dominik, was ist dein Upset Alert of the Week? Welches Team könnte ein Ranked-Team schlagen? Was ist dein Tipp?
Wir gehen nach Kentucky und wir gehen in Louisville, Kentucky bei den Cardinals, die momentan Nummer 22 sind. Lamar Jacksons ehemalige Schule. Die dürfen zu Hause gegen SMU, Southern Methodist University, spielen aus Dallas. Und ich sag, dass die unranked SMU Mustangs hereinreiten nach Kentucky und sich diesen fetten W zurückholen mit ihrem Lasso und damit den Upset schaffen. Weil Coach Red Lashley ist ein richtig guter Coach. Ich glaube, er wird bald bei einer sehr größeren Schule sein. SMU ist jetzt 4-1. Die haben einen Blowout-Win gegen Florida State gehabt. Mhm. Und Louisville kommt nach einer Niederlage zurück gegen Notre Dame, wo sie auch physisch getestet wurden und so. Das ist kein leichter Gegner, auf gar keinen Fall. Und ich sehe da, wie SMU ein Upset schaffen kann. Also ich bin auf SMU diese Woche und wir werden es natürlich wieder beobachten und mal schauen, was das Resultat ist für die nächste Woche.
Perfekt. Also Leute, das war die Folge für heute. Wir haben eigentlich alles durchgesprochen. Wir haben natürlich ein bisschen lang gemacht. Ich guck mal gerade. Wir sind jetzt bei 1:30. Ich glaube, das ist die längste Folge Bromin State ever.
Wir haben eine Sache noch nicht drüber geredet.
Was haben wir geredet? Ich weiß, was du sagen willst.
Warum du in Fantasy verloren hast.
Hörst du das? Hey. Leute, wir haben, guck mal, pass auf. Folgende Story dazu, die 2 Minuten nehme ich mir. Erstens, mein Team, guckt es euch an. Ich bin eigentlich stacked, aber alle Spieler, die ich gedraftet habe, sind unter ihren Erwartungen. Breece Hall, Garrett Wilson, Drake London, Brandon Ayuk, Jalen Waddle. Egal welche Situation, irgendwo ist immer der Wurm bei all meinen Spielern, egal wen ich habe. Deswegen underperforme ich gerade hart. Ich hoffe aber, es dreht sich bald. Und wir haben den Madden Curse, sag ich schon. Wir haben den Fantasy Curse mit dem Fantasy Ring hier im Büro. Ey, Leute, egal wo dieser Ring liegt, die Person verliert. Das ist absurd. Und bei mir lag der jetzt schon 3-mal, deswegen habe ich 3 Losses. Immer wenn der Ring auf meinem Schreibtisch lag, habe ich verloren. Aber dieses Mal haben wir gesagt, wir machen einen Neutral, den packen jetzt irgendwo hin. Also Leute, falls ich diese Woche gewinnen sollte, liegt es an dem Fantasy-Ring. Aber Leute, ey, ich muss.
Passiert mal.
Ich kann nicht eins hier gehen.
Das passiert mal.
Und diese Woche spiele ich gegen Patrick.
Oh.
Und Patrick ist gut unterwegs, ey. Der ist erst in seiner Division. Yeah. Also, ey, mal gucken. Vielleicht schaffe ich mein persönliches Upset.
Come on. Ich glaube an dich.
Ich glaube auch an meine Jungs, aber die müssen liefern, ey. Ich kann selbst nicht spielen. Was soll ich, ey. Aber Leute, it is what it is. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart diese Woche. Wie gesagt, wir versuchen jetzt immer, wir machen es jetzt immer jeden Dienstag, dass wir den Cultural Podcast Roman State University hier raushauen. Uhrzeit ist dann immer so ein bisschen das Ding, müssen wir gucken, wann wir es Dienstag rauspacken, aber es ist auf jeden Fall immer dienstags, ob es dann 12 Uhr wird, vielleicht ein bisschen eher, vielleicht ein bisschen später, es wird jetzt auf jeden Fall 19 Uhr ungefähr werden, wenn wir 17 Uhr angefangen aufzunehmen. Jetzt ist 18:30, bis wir es hochgeladen haben und so weiter. Deswegen, also seht uns das nach, zeitlich müssen wir immer so ein bisschen gucken, nur damit ihr da Bescheid wisst, wir haben da kein richtiges Timing, sondern wir haben den Tag Dienstag jetzt festgelegt und da wird es auch immer passieren. Nur damit ihr da alle Bescheid wisst. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die ganzen Ratings, haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Ist auch immer geil, dass ihr da alles ratet und uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen ein Sternchen da lasst. Also einer nicht, du hast ja meistens 5 da, was richtig gut ist. Deswegen macht gerne weiter so. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut's gerne. Hilft uns auf jeden Fall, das Ganze so ein bisschen zu pushen. Unser Herzensprojekt hier mit dem Roman State University Podcast. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass Dominik hier die letzten Worte hat und euch in die Podcast-Pause bis nächste Woche Dienstag verabschiedet.
Class is dismissed.